Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Korbinian Frenzel. Zu Gast ist
Jagoda Marinic, Kolumnistin und Autorin, zum Beispiel von diesem Titel Sheroes, neue HeldInnen braucht das Land. Schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag.
Und auch zu Gast Ulrich Wickert, Journalist, aber auch Krimi-Autor und im Zweifel einfach Mr. Tagesthemen. Herr Wickert, schön, dass Sie dabei sind.
Morgen, Herr Frenzel.
Zwei Gäste, eine nicht ganz kleine Aufgabe. Wir schauen zurück auf das Jahr 2020 zwischen den Jahren. Der Jahresrückblick im Deutschlandfunk Kultur auf ein Jahr, das ja wirklich besonders war und nach wie vor ist. Jagoda Marinic, es gibt nicht wenige, die sagen, das war ein verlorenes Jahr. Für Sie auch?
Also wenn man auf einer sehr tiefen Ebene geht, sicherlich, man würde lieber leben wollen. Also normal in der Fülle, die man kennt, aber verloren glaube ich nicht. Dazu hat man dann doch zu viel neu denken müssen, vieles in Frage stellen müssen. Also ich privat und ich denke gesellschaftlich erst recht, das war schon eine Zäsur, die man jetzt nicht einfach verloren geben kann, nee.
Mhm. Ulrich Wickert, verlorenes Jahr oder haben Sie auch was gewonnen?
Ach, ich glaube, ich habe auch was gewonnen. Das, was ich gewonnen habe, war, dass ich als Hauslehrer für meine beiden 8-jährigen Zwillinge doch sehr aktiv gewesen bin. Und das ist plötzlich ja doch etwas, wo man eigentlich denkt, ach, das kann ich, darauf kann ich verzichten. Man bekommt dann doch eine besondere Beziehung nochmal zu den Kindern, wenn sie jeden Morgen streng, wie ich das gemacht habe, eine Stunde Deutsch machen, eine Stunde Mathe machen, eine Stunde Englisch machen. Sind einfach Dinge, die sind neu und natürlich gibt es ein paar Dinge, die nicht gingen, aber es kommt so.
Okay, ja, klingt spannend. Ganz klar, Corona bestimmt dieses Jahr, das werden wir auch merken, diesem Jahresrückblick. Aber es gab auch das ein oder andere Thema, darauf werden wir stoßen in diesem Gespräch. Und ja, weil Corona dieses Jahr ja auch eher eintönig gemacht hat in vielen Momenten, dachte ich, ich werde Sie jetzt mal überraschen in den kommenden Minuten hier. Habe eine ganze Reihe von Aussagen, Statements, Momenten dabei, also was wir im Radio einfach O-Ton nennen. Also einige O-Töne im System, die Sie nicht kennen, aber ich vermute, Sie erkennen sie dann sofort. Auf geht's, sind Sie bereit?
Ja.
Alles klar, dann geht's los. Es gibt so ganz bestimmte Momente in diesem Jahr, an die erinnern sich wahrscheinlich die meisten. Und ich könnte mir vorstellen, dieser Moment gehört dazu.
Ich glaube fest daran, dass wir diese Aufgabe bestehen, wenn wirklich alle Bürgerinnen und Bürger sie als ihre Aufgabe begreifen. Deswegen lassen Sie mich sagen, es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Seit der deutschen Einheit, nein, seit dem Zweiten Weltkrieg, gab es keine Herausforderung an unser Land mehr, bei der es so sehr auf unser gemeinsames, solidarisches Handeln ankommt.
Die Bundeskanzlerin war das am 18. März 2020. Die erste Ansprache, Ulrich Wickert, die sie gehalten hat und sowieso, wie ich damals ganz überrascht festgestellt habe, die allererste Fernsehansprache, die sie gemacht hat, jenseits der Neujahrsansprache, die ja traditionell ansteht. Was hat das bei Ihnen ausgelöst? War das nochmal ein besonderer Moment?
Ich glaube, dass es ein Moment war, wo wir alle schon wussten, es ist wirklich ernst. Und es ist eigentlich sehr erfreulich, wenn man plötzlich merkt, wir haben an der Spitze des Staates eine Person, die wirklich zur Sache sprechen kann und die eine gewisse Autorität hat. Das hat Angela Merkel und das hat sie in dem ganzen Jahr ja noch einmal bewiesen. Dass wir natürlich ein kompliziertes System haben mit unserem Föderalismus und nicht alles so glatt läuft, wie auch Frau Merkel das an dem Moment sich gewünscht hat. Es ist ernst und das müssen Sie auch alle ernst nehmen. Das ist die zweite Sache, denn wir haben ja das Problem gehabt, dass die CDU immer noch keinen neuen Vorsitzenden hat und dadurch auch unter den Ländern eine gewisse Konkurrenz entstand.
Da sind Sie jetzt schon so in diesen praktischen Fragen, was das dann alles bedeutet hat. Kommen wir auf jeden Fall auch noch drauf. Jagoda Marinic, wie war das für Sie? Gab es für Sie so diesen einen Moment zu Beginn dieses Jahres, wo Sie gemerkt haben, was die Kanzlerin auch gesagt hat in diesem Satz, es ist ernst, nehmen Sie es ernst?
Ja, also ich weiß genau, wie ich auf der Couch saß und das gesehen habe. Und es war mir deswegen unheimlich, weil ich sie öfter sah als in all den Jahren zuvor. Ich dachte so, irgendwie war sie ja immer ein bisschen abstrakt, Hinterzimmerpolitik. Und plötzlich war ja so gefühlt jeden dritten Abend Frau Merkel und sprach zu uns. Und ich habe dann auch immer mit Freunden sofort hin und her getextet, wie wir das jetzt fanden, ob wir es überzeugend fanden. Und einerseits war sie schon natürlich vor allem am Anfang bei diesem ersten großen Schock, wo man überhaupt nicht wusste, was kommt da eigentlich so wirklich über die Welt. Dann diese Mortalitätsrate, die im Raum stand. Ich meine, das ist auch ein bisschen verdrängt worden. Wir sprachen am Anfang von möglicherweise 5% Mortalität durch alle Generationen hindurch. Also ich glaube, die gefühlte Angst war damals riesig. Empfunden habe ich das aber schon ein bisschen vorher. Ich war nämlich in Barcelona und die hatten, dadurch, dass die Zahlen dort schneller hoch waren, die spanische Krise, die Bilder kannten wir ja, als ich zurückging, schon quasi alles zugemacht. Also Desinfektionsmittel waren schon ausverkauft. In Deutschland war das gerade mal so angekommen, dass vielleicht Desinfektionsmittel gut waren. Und ich kam am Flughafen an mit dem Taxi. Ich bin geflogen und er meinte so, das habe ich noch nie erlebt. Da war wirklich niemand. Keine asiatischen Gruppen, keine normalerweise Reisegruppen. Es war einfach leer. Und dann dachte ich, das habe ich so noch nie gesehen. Was geht hier eigentlich gerade? Und als sie dann sprach, war ja gerade der Lockdown ausgerufen worden. Und ich hatte schon diesen Schock, was, du kannst die Erde stillstellen lassen? Also du kannst dieses Zeug so, ne, wie bei diesem Charlie Chaplin-Film, auf einmal das Uhrwerk stilldrehen. Das geht mit unserer Welt. Also ich war ein bisschen geschockt so.
Ja, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich hatte diesen Moment, als Flugverbindungen eingestellt wurden, und zwar so ganz pauschal. Natürlich zunächst nach China, da fing ja alles an. Und zum ersten Mal so dieser Eindruck kam, diese Globalisierung, die ja eigentlich im Prinzip keinen Stoppknopf kennt, dass der auf einmal gedrückt wird. Und wenn wir schon bei China sind, es ist ja interessant, ich weiß nicht, wie Sie das erinnern, aber diese erste Berichterstattung, die wir hatten, auch über die drakonischen Maßnahmen, die damals uns drakonisch erscheinenden Maßnahmen in China, Reisebeschränkungen und dergleichen mehr, wo ja häufig ein Tenor war, das ist bei uns eigentlich in Demokratien unvorstellbar. Und jetzt sind wir ein knappes Jahr später und merken, nicht in allem, aber in ganz vielen unterscheiden sich die Gesundheitsschutzmaßnahmen in einer Pandemie zwischen Demokratien und autokratischen Systemen nicht so sehr.
Naja, unterscheidet sich schon, weil wir das nicht gemacht haben, was die Chinesen gemacht haben. Die Chinesen haben einfach total zugemacht. Und der Chef eines großen Pharmazieunternehmens sagte mir letztens mal, wenn wir in Europa oder in der ganzen Welt einfach 14 Tage alles zumachen, ist das Virus kaputt. Und das trauen wir uns natürlich überhaupt gar nicht. Wir haben ja gesehen, dass wir, nachdem wir im Frühjahr den etwas schärferen Lockdown hatten, dass wir jetzt doch erstmal ziemlich seicht rangegangen sind, auch weil wir gesagt haben, wir sind eine Demokratie. Und dann erzählen uns die Verfassungsrechtler, ja, die Menschenrechte und die Grundrechte sind Individualrechte. Also das muss für jeden Einzelnen entschieden werden. Uff, sage ich da.
Mhm. Aber höre ich dann richtig raus, etwas weniger Demokratie wagen wäre der bessere Weg gewesen, Herr Wickert?
Naja, was heißt hier Demokratie wagen? Sondern es geht ja hier darum, dass wir sagen, wir haben eine Pandemie, die dazu führt, dass viele Menschen sterben. Und da muss man einfach abwägen. Und das ist wirklich ein riesiges Problem. Da möchte ich nicht ein Politiker sein, weil der auf der einen Seite sagt, gut, man kann 14 Tage zumachen. Das geht wahrscheinlich. Aber wenn man 4 Wochen oder 6 Wochen zumacht, was passiert mit der Wirtschaft? Wie viele Menschen stürzen dadurch auch in ihr Unglück?
Frau Marinitsch, es gab nicht wenige, die dieses Thema auch immer wieder nach vorne geschoben haben. So kluge Köpfe wie Juli C. beispielsweise, Heribert Prantl bei der Süddeutschen Zeitung, die sich wirklich ernsthaft Sorgen gemacht haben und Sorgen machen um dieses Verhältnis Grundrechte und wie schnell wir in diese Grundrechte eingreifen. Konnten Sie das nachvollziehen? Können Sie das nachvollziehen?
Ja, ich konnte das schon nachvollziehen. Also vor allem mit der Zeit, denn als dann irgendwie ersichtlich wurde, es sterben viele Menschen, aber wir sind nicht bei den 5%. Und das ist jetzt vielleicht für manche hart, aber man kalkuliert natürlich mit den Katastrophen, wie groß ist die Katastrophe. Und dass man dann fragt, Moment mal, wenn das also in diesem Stadium wie jetzt über Monate, wir sind jetzt fast bei einem Jahr gehen soll. Wie weit kann und darf die Einschränkung der Freiheitsrechte eigentlich gehen? Und ich finde es immer etwas leicht, wenn man so sagt, in China ist das gut gelaufen. Ich meine, wir hatten die Meldungen beispielsweise dieses Arztes, der dann eben der Weltgemeinschaft ja gesagt hat, dass ein Virus im Umlauf ist, der möglicherweise alle gefährdet. Und dieser Mann verstarb ja dann auch an dem Virus, was da in China vertuscht wurde. Also dass sozusagen die Situation der Pandemie, die globale Katastrophe, sehr viel mit einer antidemokratischen, intransparenten Öffentlichkeit zu tun hat. Deswegen bin ich bei diesem Kampf Demokratie, Nicht-Demokratie immer ein bisschen vorsichtiger, ob es Sinn macht, da die als Vorbild zu nehmen. Aber hier zu fragen, wie weit das so gehen soll, finde ich schon richtig, die Debatte zu führen. Wir können dieses Virus, glaube ich, nicht nur virologisch angehen. Natürlich muss das Ziel sein, so wenig wie möglich Menschen sterben zu lassen, so viele wie möglich zu schützen. Aber die Wege dorthin, die sind im Moment, scheint es, niemandem klar. Und dass man dabei auch abwägen muss, was man gerade an wieder Freiheitseinschränkungen auferlegt bekommt seit 2 Monaten, ohne dass im Moment die Wirkung ersichtlich ist. Ich bin sehr dankbar, dass es Stimmen gab und gibt, die den Mut haben, parallel zu sagen, wohin führt das?
Apropos Stimmen. Haben Sie einen Lieblingsvirologen gefunden in diesem Jahr? Das war ja auch Teil dieses Jahres. Ja, da gab es Team Drosten, Team Kekulé, andere Namen, die da auftauchten. Frau Marinitsch?
Ja, es ist schon der Drosten. Also natürlich, ein bisschen so als Feministin würde ich es lieber eine der Frauen nennen, aber ich muss eben zugeben, am Anfang, als ich überhaupt nicht verstand, was mit der Welt geschah, war es eben sein Podcast, der mich fast täglich begleitete. Und diese Art und Weise, diese Ruhe, also dass man merkt, je besser man das Virus kennt, desto unaufgeregter kann man darüber sprechen. Ich fand seine Art so eine, klar, manchmal hat es mich aufgeregt, dass dieses Selbstbewusstsein, ich erkläre euch die Welt, ich weiß jetzt alles, es ist natürlich so, ich fühlte mich manchmal auch wie ein Kind, dem jetzt plötzlich der Virologe alles sagen wird, wie er es zu leben hat, und es hat zig Gefühle ausgelöst, aber ich bin ihm sehr dankbar für die ganze Art und Weise, wie er sein Wissen übermittelt und auch wie er sich stellenweise mit den Medien verkämpft und sagt, das braucht es so nicht und auch nicht in diesen Zeiten. Mein absoluter Lieblings-Liam Gallagher, der Virologen, sag ich mal.
Ulrich Wickert, wie also, sieht es bei Ihnen aus?
Ich kann Ihnen nur sagen, ich stimme Frau Marinitsch völlig zu. Also für mich ist Drosten sozusagen derjenige, der mir das erklärt, was ich nicht weiß.
Dass es dieses Virus gibt, führt unter anderem auch dazu, dass Sie beide leider nicht hier bei mir in Berlin im Studio sind, sondern zugeschaltet aus Heidelberg, Frau Marinitsch, und aus Hamburg. Beim NDR sitzt da Ulrich Wickert. Das sei nur mal erklärt, sonst könnten wir uns hier auch gegenseitig zuzwinkern, so haben wir nur die Stimme. Ich freue mich, dass wir auf dieses Jahr zurückschauen. Und ich würde vorschlagen, wir schauen mal auf ein nächstes Thema, wenn Sie bereit sind. Corona wird auf jeden Fall noch eine Rolle spielen. Ich habe den einen oder anderen Ton dann noch bereit. Aber erstmal hätte ich was anderes für Sie. Der große innenpolitische Aufreger zu Beginn des Jahres. Kleine Triggerwarnung. Der erste, den wir hören in dieser Collage, ist Björn Höcke von der AfD.
Und deswegen haben wir diese Wahl heute so getätigt, wie wir sie getätigt haben. Das ist ein guter Tag für Thüringen.
Das ist ein Auftrag an mich, eine Regierung zu bilden.
Muss man sagen, dass dieser Vorgang unverzeihlich ist und deshalb auch das Ergebnis wieder rückgängig gemacht werden muss.
Zusammen mit meinen Kollegen der Landtagsfraktion der Freien Demokraten haben wir beschlossen, die Auflösung des Thüringer Landtages zu beantragen.
Wir sind beschämt, weil wir der AfD ermöglicht haben, uns und darüber hinaus die parlamentarische Demokratie zu verhöhnen.
Zu verhöhnen, sagt Christian Lindner ganz reumütig.
Oh ja.
Das war eine Aufregung, der Tabubruch in Thüringen. Ulrich Wickert, Sie können jetzt lachen.
Ja, ich lache deswegen, weil Herr Lindner ja das mit herbeigeführt hat. Nicht? Herr Lindner hat der FDP oder seinem FDP-Spitzenkandidaten, wie man da sagen soll, ja nicht die Pistole auf die Brust gesetzt, sondern hat gesagt, ihr müsst wissen, was ihr wollt. Wenn man sich das nochmal genau anhört, wie das war, man wusste schon Monate vorher, dass die AfD angeboten hatte, mit der CDU und der FDP zusammen zu arbeiten, will ich mal sagen. Und deswegen wusste man, bevor es jetzt zur Wahl des Ministerpräsidenten in Thüringen kam, wusste man, dass es hier eine Gefahr gibt. In den Tagen vorher hat die noch CDU-Vorsitzende AKK, wie man sie nennt, Lindner eine SMS geschickt und gesagt, oh, pass auf, was da passiert. Ich bin der Meinung, eine SMS ist da ein bisschen wenig für diese Geschichte. Und Lindner hat auch nicht jetzt, das hätte er machen müssen, er hätte natürlich den Kemmerich sagen müssen, wenn du gewählt wirst, dann musst du sofort ablehnen oder so weiter. Aber es war ein Kinderspiel, was da passiert ist. Und dann muss ich sagen, brach das ja alles zusammen.
Ja, es brach zusammen. Man könnte jetzt auch sagen, Jagoda Marinic, es ist passiert, aber es wurde auch schnell wieder, so wie es die Kanzlerin dann ja gefordert hatte, von Ferne, von einer Auslandsreise wieder korrigiert, somit erledigt.
Es wird schon sehr schwierig. Also ich glaube, gerade die FDP, ich fand es witzig, dass Herr Wicker zuerst auf Herrn Lindner kommt. Ich glaube, der Schaden für die FDP ist in dem Fall immens. Also es war ja, glaube ich, auch das erste Mal danach, dass sie in die Nähe der 5% und sogar teilweise wieder unter die 5%-Hürde fielen. Das war schon so dieses extrem peinliche Murksen da im Fernsehen mit, ist ja übermannt worden, was dann so eine GIF wurde, über die sich alle totgelacht haben.
Nennen wir ihn nochmal. Also, kurz beim Namen, Thomas Kemmerich war der Mann, der ganz kurz dann für die FDP Ministerpräsident von Thüringen wurde. Genau, bitteschön.
Ja, genau, auch das, dieser Anspruch. Ne? Wer hat je von dir gehört? Was hast du eigentlich bislang für dein Bundesland geleistet? Und dann stellst du dich hin und guckst betröppelt, wenn dir die Linke den Blumenstrauß vor die Füße wirft. Das hat ein Bilderfeuerwerk ausgelöst, von dem sich alle gefragt haben, was ist da eigentlich los mit der FDP vor allem? Denn wir sprechen ja über den Teil der AfD, der unter Beobachtung des Verfassungsschutzes steht. Also wir sprechen ja hier über den rechtesten Flügel sozusagen der AfD. Und da spielt die FDP solche Spielchen. Ich bin schon sehr froh, dass es sich leicht korrigieren ließ, aber man kann inzwischen fast nichts mehr über die FDP teilen, was man auch gut findet, ohne dass danach nicht sofort Leute kommen und sagen, das sind aber die, die haben sozusagen dort mit Kemmerich diesen Pakt gemacht und die haben einen großen Ansehensverlust erlitten dadurch. Und es war schon erschreckend, wie schnell ein Lindner die Macht riecht und dann sagt, versuchen wir mal so. Mhm. Ganz gleich, was das auslöst.
Interessant, wenn wir mal auf die zahlenmäßig sehr viel größeren Partner in dieser ungewollten Konstellation kommen, die Christdemokraten, die CDU. Herr Wickert, Sie haben gesagt, da hätte man die Pistole auf die Brust setzen sollen mit Blick auf die FDP. Annegret Kramp-Karrenbauer hat das ja versucht. Also sie hat ja, sie hat versucht, Einfluss zu nehmen und stand dann ganz bedröppelt da in Erfurt und musste sagen, sie hören nicht auf mich. Was ja auch die Frage aufwirft, wer steht da eigentlich wem politisch natürlicherweise näher und muss da die CDU, und das ist vielleicht das, was auch über Thüringen hinausreicht, nicht zumindest mit einiger Aufmerksamkeit beobachten, dass in manchen Landesverbänden in Ostdeutschland die Nähe zur AfD größer ist, als man sich das zugestehen möchte?
Also erstens bin ich der Meinung, dass eine Parteivorsitzende, eine Bundesvorsitzende, es schaffen muss, hier einen Moment klar zu machen, ihr Landesverband oder der Fraktion ihres Landesverbandes, dass das nicht geht. Lindner hat ja hinterher sehr massiv gedroht, dem Kemmerich gegenüber gesagt, wenn du nicht zurücktrittst, dann werde ich zurücktreten und so weiter und so fort. Und das ist etwas, wo ich der Meinung bin, da muss ein Bundesverband, ein Bundesvorstand, muss dann die Macht haben, sonst ist er total schwach. Aber wir sehen das, was Sie angesprochen haben, natürlich jetzt auch letztens in Sachsen-Anhalt, wo die CDU ja mit der AfD verhindert hat, dass es zu einer Erhöhung der Gebühren für den öffentlich-rechtlichen Sender kommt. Das ist dann über einen, sagen wir mal, eine Maßnahme des Ministerpräsidenten noch mal gekippt worden. Aber das Problem ist geblieben, das, was die AfD will, hat sie erreicht. Und da hat die CDU wieder ein Spielchen gespielt, wo man sagte, meine Güte, das ist doch sehr unangenehm.
Jetzt versuche ich das ganze Thema mal aus der Brille eines, sagen wir mal, sehr konservativen Demokraten zu sehen, was wir da in Thüringen erlebt haben. Und da könnt ihr jetzt unter dem Strich das, was dann passiert ist, nämlich die Duldung einer linken Regierung durch die CDU, ein genauso großer Tabubruch sein wie für andere die Zusammenarbeit mit der AfD, Jagoda Marinic.
Ich glaube, für solche Leute war es das auch. Nur einer linken Regierung, die extrem gut funktioniert hat, die eine sehr demokratische Politik gemacht hat, mit der alle zufrieden waren. Während wir auf der anderen Seite einen Flügel haben, der klare antidemokratische Züge aufweist. Also ich denke, dieser Vergleich hängt insofern, als wir es mit bei dieser linken Regierung mit einem Ministerpräsidenten zu tun haben, der sein Land so landesväterlich extrem gut geführt hat. Die Zufriedenheitswerte waren groß. Also es wirkte schon wie ein Streich, plötzlich diese Regierung abzustrafen. Und bei diesem Wahlergebnis kann man auch sicher nicht vom Willen des Volkes sprechen, wenn dann die kleinste Partei plötzlich den Ministerpräsidenten stellt. Also das ist schon ein Hoax oder keine Ahnung, wie ich das nennen soll. Diese mangelnde Respekt. Und man sieht auch so, auch was Herr Wickert beschrieben hat, dass es die Tendenz gibt da. Man wünscht sich so eine Erneuerung. Natürlich hat man da was dagegen, aber dieses Paktieren, um diese füchsige Schleuigkeit so an den Tag zu legen und dadurch auch dann die mediale Aufmerksamkeit sich zu sichern. Nur darum ging es doch am Ende, zu zeigen, guck mal, eigentlich sind wir doch nur einen kleinen Strich entfernt von der Macht. Es ginge so leicht. Und das haben sie geschafft. Und das machen sie jetzt wieder bei dem Thema Gebührenerhöhung.
Also Thüringen hatte auf jeden Fall Auswirkungen auf die Debatten in diesem Lande, bevor wir so etwas kannten wie das Coronavirus oder zumindest in der breiten Masse hier. Und es hatte natürlich massive Auswirkungen auf die Christdemokratische Partei. Die Frage Rücktritt war schon im Raum. Lindner hatte damit wohl gedroht. Annegret Kramp-Karrenbauer hat vielleicht nicht rechtzeitig damit gedroht, aber sie hat es dann etwas später wahrgemacht.
Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben.
Das war die Aussage von Annegret Kramp-Karrenbauer, nachdem ihr das alles irgendwie entglitten war. Jagoda Marinic, Sie schreiben ja über neue Heldinnen, die das Land braucht. Da haben wir jetzt eine weniger und die damit ganz viel Platz für Männer überlässt.
Ja, es ist echt schlimm. Also wir haben ja jetzt wirklich drei Männer, die in der CDU ums Amt buhlen, nachdem man eine der erfolgreichsten Kanzlerinnen der europäischen Nachkriegsgeschichte gestellt hat, so lange. Also dass da keine weiblichen Kandidatinnen zumindest jetzt ins Rennen gehen gegen Laschet und Merz und Röttgen, finde ich schon einen Skandal. Und über AKK, da muss ich sagen, bin ich wirklich enttäuscht, weil die wurde so gut aufgebaut. Also ich meine, die war ja, man hatte das Gefühl, oft sozusagen das Sprachrohr von Angela Merkel in den deutschen Talkshows. Sie hat dann dieses Amt übernommen, hat das auch anfangs frech gemacht, also auch modisch, würde ich jetzt mal als Frau sagen, provoziert und gesagt, wir Frauen können Verteidigungsministerin auch auf eine weibliche Art. Also sie hat eigentlich Hoffnung gemacht, aber ist dann extrem gescheitert in Feldern, bei denen Angela Merkel wirklich Land gewonnen hatte, nämlich Diversität, Liberalismus, und hat medial diese ganzen Spott auf sich gezogen und dann eben dieses politische Versagen. Es war klar, dass sie zurückziehen muss, aber ich finde es eine ziemliche Enttäuschung. Also ich hätte mir sehr gewünscht, dass sie hineinwächst und dieses Format entwickelt und da nicht so ein Frauenmachtvakuum entsteht nach Angela Merkel in der größten, oder immer noch jetzt, wenn man die nach Corona-Zeiten ansieht, sind ja fast wieder alte CDU-Werte. Also die CDU wird wieder stärker und plötzlich ist es wieder verstärkt eine Männerpartei, was ich wirklich schade finde für Merkels Erbe.
Frau Marinic, die CDU ist die ganze Zeit über eine Männerpartei gewesen.
Vergessen. Nein, aber trotzdem mussten diese Männer damit leben, dass die Frau oben saß und dass sie dieser Frau zuarbeiten mussten und dass sie im Zweifelsfall auch entschieden wurden, wenn sie mal ausgesondert wurden, um es ein bisschen hart zu sagen.
Ja, aber wenn man jetzt so sieht, warum bewirbt sich keine Frau? Weil es keinen Frauennachwuchs in der Partei gibt. Also ich glaube, es sind 20% der Mitglieder sind Frauen oder im Parlament und so weiter und so fort. Ich habe mit AKK darüber gesprochen, was ihr Fehler gewesen ist. Und sie hat mir etwas gesagt, was ich ganz interessant finde. Ich hätte von Anfang an das Konrad-Adenauer-Haus, das heißt also die Parteizentrale, umbauen müssen. Sie hätte dort ihre Vertrauten hinholen müssen. Und zu sagen, dass das ein Fehler von ihr gewesen ist, ein zentraler Fehler, ist schon interessant, weil man sieht, da haben natürlich ganz viele Leute gegen sie gearbeitet in der Partei, und zwar Männer.
Aber ist das ein Männer-Frauen-Ding an dieser Stelle oder einfach auch ein relativ klassisches Momentum, wenn eine Partei eine starke Führungsfigur verliert. Und die CDU war ja auch immer eine Partei, die lange ihre Parteivorsitzenden hat oder zumindest Phasen mit großer Länge. Ist es nicht ganz normal? Sprach neulich nämlich mit Friedrich Merz darüber, der sagte, ja, wissen Sie, das ist ganz normal. Die CDU hatte immer gebraucht, hat sich immer erst zurechtgerüttelt nach den großen Vorsitzenden, sei es Adenauer, sei es Helmut Kohl gewesen. Und das sei jetzt eben einfach wieder so. Der Erste, der es macht, hat halt einfach schlechte Karten.
Naja, der Merz gehört wahrscheinlich zu denen, die da mitgearbeitet haben, dass AKK gescheitert ist. Das ist gar keine Frage, aber es waren halt nur Männer da. Gucken Sie, wer war an den Frauen da? Ursula von der Leyen, die war nun weg, die ist nun in Brüssel. Die konnte jetzt nicht von Brüssel aus sagen, also bitteschön, ich mache da was. Wo ist die Frau, wo man sagen würde, ach, ich könnte das machen. Es gibt keine weiblichen Ministerpräsidentinnen von der CDU, wo man sagen würde, ah, hier ist eine, die die Arbeit schon mal als Politikerin gemacht hat und bewiesen hat, dass sie es kann. Und es bleibt eben übrig, dass diese drei Kandidaten kommen, wobei der Herr Röttgen uns ja alle erstaunt, weil der eigentlich gesagt hat, ich versuch's mal.
Der Außenseiter. Ja, lassen Sie uns doch gerne mal.
Da würde ich ganz kurz gerne die Rhetorik so ein bisschen, weil es ist sozusagen, als gäbe es keine guten Frauen, aber diese drei Männer sind auch nicht so gut, dass man sie als Kanzler haben wollte. Ja? Okay. Man akzeptiert
ich will bloß nicht sagen, dass es keine kompetenten Frauen gibt. Das will ich nicht sagen.
Wollen Sie denn unterm Strich dann beide sagen, in der CDU gibt es gerade eigentlich keine kompetente Person, egal ob Mann oder Frau, die in der Lage ist, diese Partei, geschweige denn das Land zu führen?
Das würde ich sofort sagen. Und ich finde es erschreckend. Das ist die mächtigste Partei mit den meisten Posten und so weiter. Okay, die Grünen holen sich jetzt in den Ländern auch viele. Aber dass man da kein gutes Personal nachgezogen hat, dass man das nicht geschafft hat. Und bei Frauen, ich meine, wenn man auf die junge Union schaut, und da hat sogar Merkel mal gesagt, ich würde Frauen beißen nicht, ne? Ihr könnt auch ein paar Frauen in den Vorstand einladen. Die schaffen es jetzt, glaube ich, zu einer Frauenquote sich durchzuringen. Aber was die auch wieder an so alten Männerbünden simulieren und junge Frauen verprellen mit Kandidaten wie Amthor. Also das ist ja eine Volkspartei. Die wollen ja ein Volk repräsentieren und nicht eine Männerpartei sein. Okay, das war mal so, dass Männer sich fürs Volk hielten, aber ist ja vorbei. Aber ich würde mir einfach wahnsinnig wünschen, dass es so einen positiven Konservatismus gäbe, der sie auch eben ganz deutlich abgrenzen würde von dem, was wir gerade über Sachsen gesprochen haben. Also dass die Nähe einfach dadurch gar nicht gegeben ist, weil auch die CDU es geschafft hat, sich ein bisschen zu erneuern. Personell.
Wenn Sie sich die junge Union angucken, dann ist das eigentlich ziemlich erschrecklich, was für ein Männerverein das ist. Und zwar auch im Denken, damit man da mal hinhört, was die sagen.
Aber darf ich Sie beide mal fragen, Jagoda Marinic, würde die CDU nicht auch was falsch machen, wenn Sie die Politik und das Personal richtig fänden?
Nee, warum? Ich finde konservative Politik total wichtig und total gut.
Also
ich finde
gut.
Ja, ich auch.
Na, Sie wissen, worauf ich anspiele, und das ist ja auch so ein bisschen die Merz-Karte, die gespielt wird, dass natürlich dieser Kurs, und letztendlich war Annegret Kramp-Karrenbauer da so ein bisschen unklar, wie sie den fortsetzen möchte oder eben auch nicht, aber dieser Kurs in die politische Mitte, der ja vielfach auch diesen Vorwurf hervorgebracht hat, Sozialdemokratisierung, Verlust des konservativen Profils, eben dazu führt, dass vielleicht so klassische Wählerschaften der Union dann auch verloren gegangen sind.
Ja und nein. Also ich glaube, dass die sind ja teilweise an die Grünen verloren gegangen. Das zeigt ja auch schon viel. Ja? Also die sind gar nicht so stark an die AfD gegangen, wie Merz das vielleicht manchmal inszenieren möchte. Ich glaube, dass viel bewusster werden muss, dass die Politik sich heute viel stärker über diese Themen präsentieren muss, als über dieses Identifikation in einem konservativen Lager. Also ich glaube, inzwischen gibt es sehr viele Progressive, die auch konservative Dinge wählen würden, wenn sie beispielsweise dem Umweltschutz dienen würden, weil man die Umwelt bewahren möchte. Also ich glaube, die müssen eigentlich, und das ist ja die Gefahr, die ich sehe, dass man mit Merz und auch dieser jungen Union irgendwie sich so in Zug setzt und zurück in die 80er Jahre will. Und dort ist für mich keine Mitte zu finden. Also die Mitte geht ja in die Zukunft und sucht themenbasiert eben die Mehrheiten, die wir brauchen, um diesen Planeten zu retten oder um eine fortschrittlichere Politik zu machen. Denn was die CDU schon immer wollte, war ein starkes Land mit einer starken Wirtschaft und einer Vorreiterrolle in vielem. Das waren ja auch mal konservative Werte, die im Moment so eigentlich nicht mehr aufrechterhalten werden können.
Die Entscheidung ist auf jeden Fall in diesem ganzen Jahr 2020 nicht gefallen, obwohl es mehrere Anläufe geben sollte für den CDU-Vorsitz. Aber das kann man dieser Partei nun wirklich nicht zum Vorwurf machen. Das war die Pandemie, die es verhindert hat. Wir wissen es.
Da bin ich anderer Meinung.
Ja, man hätte, Meinung?
Natürlich, das, was man jetzt für den Januar vorhergesehen hätte, hätte man auch im Dezember oder November machen können. Also das ist, da ist... Da hat der eine gesagt, ach, es ist besser für mich, wenn es ein bisschen später ist. Der andere hat gesagt, dass es für mich ein bisschen früher ist. Und das ist das eben der Fehler der Parteizentrale und von AKK, dass sie nicht gezeigt hat, ich ziehe das jetzt durch.
Mhm. Okay.
Und wahrscheinlich profitiert Norbert Röttgen davon, weil er so schöne Koala-Postings macht in der Zeit.
Wir werden es sehen. Auf jeden Fall eines der spannenden Fragen, eine der spannenden Fragen für das Jahr 2021. Wir schauen zurück auf das Jahr 2020 und ich hätte da jetzt mal was für Sie. Jenseits der düsteren Politik und Pandemie, und das fing richtig schön an.
Harry.
I will.
Meghan.
I will.
Meghan and Harry, das neue königliche Traumpaar. Das allerdings war von 2018 das Jawort der beiden. Das Traumpaar, das die Notbremse gezogen hat, Anfang des Jahres, im Januar. Der Rückzug aus der königlichen Familie, die Rückkehr ins bürgerliche Leben. Meghan hat das unter anderem so erklärt in einem Interview.
Das Schlimmste an der ganzen Sache ist, ich dachte nie, dass es leicht sein würde. Aber ich dachte immer, dass es fair sein würde. Das ist der Part, mit dem ich mich nur schwer aussöhnen kann. Wenn alles fair bliebe, wäre das auch völlig in Ordnung. Wenn ich etwas falsch mache, bin ich die Erste, die sagt, oh je, es tut mir leid, ich tue es nie wieder. Aber wenn jemand Dinge behauptet, die einfach nicht wahr sind und die sie immer noch behaupten dürfen, obwohl sie wissen, dass sie nicht wahr sind, das würde niemand in Ordnung finden.
Tja, jetzt hatte ich gedacht, ich kann hier eine schöne Boulevardgeschichte bringen zur Auflockerung, aber Jagoda Marinic, es ist eigentlich in vielfacher Hinsicht eine ja auch nicht so schöne Geschichte. Ich weiß gar nicht, wo man anfangen soll bei der Verantwortung der Medien.
Ach, ich weiß nicht, ob die nur nicht schön ist. Erstens gab es ja diese Phase, wo alle dachten, toll, das ist ja auch eine historische Öffnung dieses Königshauses. Plötzlich ist da jemand, der mit einer hybriden Identität und diese Hochzeit, die war ja, also ich liebe ja diese Form von Boulevard, das war nach der Merkel-Rede wohl einer meiner wichtigeren TV-Momente. Also ich fand das schon herzerwärmend, wie die da in diese Kirche kommen und der volle Kitsch so durchgespielt wird. Wenn man akzeptiert, dass eine Demokratie überhaupt solche Repräsentation hat. Also es gibt auch Tage, da sage ich eigentlich peinlich, dass wir das alles noch aufrechterhalten. Aber wenn ich mich auf das Spiel einlasse, ist es schön und es war auch wirklich eine tolle Hochzeit, die so viel an Fortschritt eigentlich hätte ermöglichen können. Und dass die beiden dann mit dieser Etikette und dem Protokoll nicht leben konnten, dass sie daran auch, ich glaube nicht, dass es nur die Medien sind. Denn klar hat er Angst vor den Medien, weil seine Mutter letztlich ihr Leben verloren hat aufgrund der Aggressivität der Boulevardpresse und der Medien. Aber ich glaube, das hat sehr viel zu tun. Ich meine, inzwischen versteht er sich ja auch mit seinem Bruder nicht mehr und es gibt einen Bruch zwischen Kate und ihr. Und
ich merke, also da Sie sind richtig gut informiert, ja.
Ich bin da total drin. Ich mag diese. Meine geistige Erholung ist beim Gala-Lesen. Und ja, also ich fand das, ich finde es sozusagen, um zum Guten zu kommen, irgendwie auch gut, dass es ein Paar gibt, das gesagt hat, nee, mein persönliches Glück ist mir so viel wichtiger als meine Herkunft. Also dass plötzlich von so einem Königshaus die Herkunft ausgehebelt wurde als blaues Blut und entscheidendes Ding im Leben. Die haben natürlich immer noch alle Vorteile dieser Herkunft, aber damit zu brechen und zu sagen, sie hat ja mal gesagt, I don't want to live with a stiff upper lip, also immer diese Steifheit im ganzen Leben, das ist schon auch eine lebensbejahende Entscheidung bei allem, was das vielleicht nicht dem Protokoll entspricht.
Mhm. Ulrich Wickert, wie tief stecken Sie so in der Gala-Welt?
Also, dieses Paar interessiert mich nicht so besonders. Ich muss sagen, wir haben alle vom Fernseher gesehen, als da diese wunderbaren Bilder kamen. Das kann man ja gar nicht besser inszenieren. Hollywood hätte das nie geschafft. Und trotzdem, also, ja, meine Güte, wenn die nicht dazugehören wollen, was ich sehr gut verstehe, weil ich bin der Meinung, wir brauchen keine Monarchien, wir brauchen keine Könige. Das Einzige, was die haben, ist, dass sie eben Gala und ähnliche Zeitschriften doch mit Geschichten versehen. Gut, für die Engländer ist das eine wichtige Geschichte. Aber meine Güte, die Briten haben das ja schon mal gehabt. Die haben ja mal schon mal einen König gehabt, der abgedankt hat und dann als Herzog von Windsor in Frankreich gelebt hat und eigentlich nur ein Leben geführt hat, das den bunten Blättern gewidmet war. Und bon, sag ich.
Bon. Bon. Ulrich Wickert, ja, guter Marin, danke schön für diese erste Runde. Ich habe eine kleine kurze Zwischenfrage. Weiß nicht, ob Sie da sofort eine Antwort drauf haben, aber gab es einen Menschen, der Sie besonders beeindruckt hat in diesem Jahr, Ulrich Wickert?
Negativ beeindruckt.
Nämlich wer?
Trump. Unwahrscheinlich, dass sowas möglich ist. In einem Land, das ich liebe. Ich bin ein großer Fan der Vereinigten Staaten. Ich habe da studiert, ich habe da gearbeitet. Und dass dann solch eine Figur es schafft, auch die gesamte republikanische Partei, bis 3 oder 4 Ausnahmen, wenn er das schafft, dass die alle mitmachen und wenn er es schafft, dass er so viele Stimmen bei der Wahl bekommt. Für mich ist diese Figur und das, was hinter dieser Figur steckt, das Erschreckendste des ganzen Jahres.
Ja, guter Marinic, haben Sie jemanden, der Sie positiv beeindruckt hat oder müssen Sie auch negativ antworten?
Nee, ich habe ganz viele, die mich positiv beeindruckt haben, weil ich hier saß, ja, man sitzt ja so eindrucksarm im Leben im Moment und ich muss sagen, dass das viel war, diese Sache rund um George Floyd, also da auch die Trauerfeier im Fernsehen, da gab es so viele, also diesen Pastor beispielsweise, der da die Rede gehalten hat, diese, also im Gegensatz zu vielen, die so einfach wütend waren und ihre Aggression ausgelassen haben, hat mich eigentlich der Bruder von George Floyd zum Beispiel, der dann die Tochter des Verstorbenen so auf den Schultern hatte. Und ich glaube, sie haben irgendwas gesagt mit, dass der Vater, my daddy saved the world. Und er hat als Onkel gesagt, yes, your daddy saved the world. Und hat sie oben so rumgewirbelt. Also, dass diese Familie die Kraft gefunden hat, wirklich das zu repräsentieren, was Michelle Obama mit When they go low, we go high gemeint hat, das hat mich schwer beeindruckt. Ich weiß nicht, ich bewundere immer, wenn es wie Marianne Pearl oder so, wenn Menschen die Katastrophen, also wenn die Politik plötzlich in eine private Katastrophe mündet, dann trotzdem so eine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft zu zeigen, Vermögen, diese Kraft zu finden.
Beides, was Sie gerade genannt haben, wird auf jeden Fall auch eine Rolle spielen jetzt bei unserem Blick zurück. Wir haben da noch ein paar Momente und Situationen, die ich Ihnen gerne einspielen möchte, wenn wir auf dieses Jahr zurückblicken, vor allem auch, was das Land gerade noch vor der Pandemie erlebt hat, bleiben wir erstmal in Deutschland. Ein Moment, der dieses Land tief erschüttert hat, man hört es auch an den Worten des Bundespräsidenten.
Dieses Verbrechen geschah nicht zufällig. Diese Tat hat eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte der Ausgrenzung und Diskriminierung von Menschen mit Migrationsgeschichte, von Muslimen, von angeblich Fremden. Eine Vorgeschichte geistiger Brandstiftung und Stimmungsmacht.
Der Anschlag von Hanau Mitte Februar, das rechtsradikale Attentat, bei dem 9 Menschen gestorben sind. Ja, Gudar Marinic, das ist ein sehr klares Statement des Bundespräsidenten gewesen im Anschluss danach. Bundeskanzlerin Merkel hat sich ähnlich geäußert, viele andere. Das sind Worte, das sind starke Worte, aber am Ende sind es erstmal nur Worte.
Ja, das ist schon, also man braucht diese Worte und sie berühren mich schon, denn ich komme halt aus einer Kindheit, da hat Helmut Kohl nach Solingen das alles nicht getan. Und diese Leerstelle so gefüllt zu wissen, die berührt mich schon, auch wenn das nur Worte sind. In der Politik gibt es außerdem nicht nur Worte. Also natürlich sind Worte immer auch eine Selbstverpflichtung und eine Verpflichtung und etwas, worauf man quasi verpflichtet werden kann von der demokratischen Bevölkerung. Also ich brauche diese Worte schon. Aber es tut dann eben umso mehr weh, wenn sie nicht gefüllt werden. Ich meine, man erinnert sich an Helmut Kohl und wie er sagte, er hat keine Zeit, nach Solingen zu gehen, er habe Wichtigeres zu tun.
Solingen nochmal kurz der Rückblick, das war der Brandanschlag auf ein Haus, in dem Deutsch-Türken lebten, Anfang der 90er Jahre, bei dem, ich habe jetzt die Opferzahl gar nicht mehr präsent, aber viele Menschen auch gestorben sind.
Die Familie Gentsch war das, genau. Und er hat damals das verweigert und es gab sogar eine weltweite Postkartenaktion, wo dann Menschen weltweit ihm schrieben, dass es so nicht geht. Also es ist schon wichtig, dass die deutsche Politik da zu einer anderen Sprache gekommen ist und versteht, eine deutsche Politikerin ist eben genauso verantwortlich für alle mit Migrationsgeschichte und nicht nur für diese Mehrheitsbevölkerin oder die Verängstigten innerhalb der Mehrheitsbevölkerung. Aber ja, gerade Hanau, ich erwarte, ich meine, es ist ja auch nicht das erste Mal, es gab die NSU Doppelmorde jetzt Hanau. Es sind Menschen, die uns klar machen, dass es nicht ganz sicher ist, in diesem Land zu leben. Und Menschen mit Migrationsgeschichte haben kein zweites Land. Diese schnelle Floskel mit geh doch in deine Heimat ist doch Blödsinn. Hier ist die Heimat. Und ich glaube, dass die Politik, sie versuchen es ja im Moment mit ihren ersten Bemühungen, aber sie müssen das noch viel, viel ernster nehmen, dass tatsächlich das eine Gefahr an Leib und Leben bedeutet, für manche einen sichtbaren Migrationshintergrund zu haben, sei das durch ein Geschäft, durch einen Laden oder durch äußere Merkmale.
Also ich glaube, der Präsident hat ja keine Macht außer die Macht des Wortes. Und ich bin der Meinung, wir haben einen fantastischen Bundespräsidenten in Frank-Walter Steinmeier, weil er zu allen Themen immer sehr gute Reden hält. Mehr kann er nicht tun. Aber das Problem, liebe Frau Marinic, ist ja bei uns, es geht ja nicht nur hier um Hanau. Das ist der Regierungspräsident von Kassel erschossen worden. Das Thema Gewalt, und zwar das Thema rechte Gewalt, es gibt auch linke Gewalt, gar keine Frage, aber das Thema rechte Gewalt ist etwas, was mir in Deutschland Angst macht. Angst macht deswegen, weil diese Ideologie, die von den Gewalttätern benutzt wird, bis hinein in die Sicherheitsbehörden geht, bis in die Geheimdienste, bis hinein in die Polizei. Und da ist etwas, wo ich sagen muss, da hat die Politik viel zu wenig getan. Ja, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen ist da jetzt mal ein bisschen vorgegangen, aber die Bundeswehr, die hat auch viel zu wenig getan. Das heißt, da liegt ein Riesenproblem für unsere Gesellschaft.
Die Frage ist, sehen wir das jetzt alles nur deutlicher, weil man genauer hinschaut, oder hat sich da auch was in die falsche Richtung entwickelt? Frau Marinic, Sie haben es ja angesprochen, der Brandanschlag von Solingen. Wir hatten Mölln, wir hatten Hoyerswerda Anfang der 90er Jahre. Und ja, eigentlich müsste all das verbunden sein mit der Hoffnung, dass seitdem etwas zum Positiven sich verändert hatte, in der Akzeptanz der Diversität, der Vielfältigkeit der Gesellschaft, auch in dem Zurückdrängen vom rechten Gedankengut, das eben zu solcher Gewalt führt. Aber unterm Strich erleben wir ja fast so etwas wie das Gegenteilige.
Na, die Frage, wenn Sie sagen, sehen wir das nur deutlicher, ist, wer ist denn Ihr Wir in dieser Fragestellung?
Die
Menschen,
ja?
Die betroffen waren, die Menschen, die betroffen waren von Rassismus, die haben das immer so gesehen, die waren ja bedroht. Glauben Sie mir, wenn Sie einen türkischen Migrationshintergrund haben, dann werden Sie nach den NSU-Morden, nach der Bekanntmachung des Hintergrundes, das alles ganz klar gesehen haben, weil Sie betroffen sind, weil es möglicherweise Ihr Vater ist, der morgens rausgeht und die Blumen verkauft und nicht nach Hause kommt. Also das ist ja, diese Kinder wuchsen mit einer Angst auf. Also stellen Sie sich einfach mal vor, Sie leben im Land und dann kommt raus, 10 Leute, die deutsch sind, ohne Migrationshintergrund, sind alle erschossen worden. Natürlich haben sie ein ganz anderes Lebensgefühl in diesem Land. Und dass wir das endlich sehen, verdankt sich ja unter anderem, dass auch Merkel damals gesagt hat, es braucht eine Gedenkfeier, wir müssen schauen. Aber Herr Wickert hat absolut recht. Die Wurzeln dessen, also das sind ja die Symptome von diesem rechtsextremistischen Denken in einem Land, in dem sich immer mehr Menschen mit Waffen sozusagen ausstatten, wo wir Identitäre haben, die sich mit Waffen ausstatten, Reichsbürger und so weiter, wo man sich fragt, wie kann das eigentlich geschehen? Und gleichzeitig haben Frauen wie die Komödiantin Idil Baydar, die auch wieder komödiantisch mit diesen Themen spielt, Morddrohungen zu kämpfen, weil sie eine Rede hält zum Gedenken an die Opfer von Rechtsextremisten. Also das sind schon immer noch perfide Dinge, die ich im Jahr 2020 nicht mehr will. Und ja, wir haben eine super Rhetorik. Wir wissen, wir sollten mit Vielfalt leben, denn wir haben sie. Und je klüger wir sie gestalten, desto besser. Aber ein Ding, Vielfalt macht Vielfalt sichtbar. Das heißt, die Menschen, die dann potenziell Opfer sind, die werden ja noch sichtbarer. Das heißt, um Vielfalt positiv zu leben, muss es in diesem Land möglich sein, diese rechtsextremen, gewalttätigen Strukturen endlich zu durchbrechen. Und dass ich in diesem Jahr einen Innenminister habe, wie Horst Seehofer, der es wagen darf, sich querzustellen, mal bei der Polizei eine Rassismusstudie zu machen, als wäre eine Studie irgendwie ein Virus, vor dem man sich fürchten muss und nicht eine Bestandsaufnahme, die in Deutschland gang und gäbe ist in allen Bereichen, schockiert mich dann schon, weil man sich fragt, wie ernst meinen die das denn mit der Behebung dieser rechtsextrem gewalttätigen Strukturen, die alle bedrohen. Man muss ja auch dazu sagen, es brauchte einen Lübcke, es brauchte einen deutschen Politiker, damit den Leuten deutlich wird, was hier eigentlich an Strukturen das Land gefährdet.
Es gibt einen Ausruf, einen Hilferuf, den, glaube ich, alle in Erinnerung haben, der allen durch Mark und Glieder geht, vor allem wenn man dieses schreckliche Video gesehen hat. I can't breathe, also ich kann nicht atmen. Der Hilferuf des George Floyd, der so niedergedrückt wurde durch einen Polizisten, dass er am Ende gestorben ist. Die Bundeskanzlerin hat das damals relativ klar als Mord gekennzeichnet.
Dieser Mord an George Floyd ist schrecklich, er ist Rassismus und wir wissen selber, dass wir auch bei uns so etwas wie Rassismus kennen und deshalb haben wir auch bei uns alle Hände voll zu tun, das will ich ganz ausdrücklich sagen.
Eine Aussage, bei der man auf verschiedene Sachen schauen kann. Ich fange erstmal mit diesem Aspekt an, ein Mord, wenn das die Bundeskanzlerin sagt. Mit der Frage, hilft das irgendetwas an der Situation in den USA? Hat es etwas verändert? Wird es etwas ändern? Jaguna Marinic, Sie kennen das Land gut.
Es wird auf jeden Fall etwas verändern. Also Black Lives Matter ist ja nicht eine mediale Bewegung, sondern eine zivilgesellschaftliche Bewegung. Da stecken Strukturen dahin von Menschen, die diese strukturellen Rassismus einfach satt haben. Die haben die wissenschaftlichen Analysen, die haben die Zahlen, die haben inzwischen auch ein Empowerment-Handwerk. Also da sind Leute dahinter, die wissen, wie man sich als Zivilgesellschaft organisiert, die wissen, wie man auf die Straße geht. Ich denke, die Gefahr ist, dass dann natürlich so einzelne Akteure, die auch in den USA präsent sind und die dann einfach so kommen, um Gewalt auszuüben, diese Bewegung versuchen zu diskreditieren, was dann den Rechten in die Hände spielt. Aber die werden schon klug genug sein, sich da rauszuschiffen. Also Black Lives Matter in diese Kraft und Dimension, die sich da gerade aufbaut, gerade auch mit der nächsten ersten Vizepräsidentin der USA, die zeigt, dass sich etwas verändern muss strukturell. Das wird sicher die wichtigste Bewegung der nächsten 10 Jahre bleiben für die USA, mit den ganzen Kämpfen an der Repräsentation, die das mit sich bringen wird.
Ulrich Wickert, Sie waren ja auch mal, wenn man auf Ihre lange Liste schaut an Stationen, die Sie hatten im Leben, auch mal Washington-Korrespondent. Haben Sie da manchmal den Eindruck, same, same?
Also ich werde Ihnen etwas aus meiner Biografie erzählen. Ich habe ja 1962, 63 in Amerika studiert und bin dann im Sommer zum Arbeiten nach New York gezogen, weil ich eine amerikanische Freundin hatte, die auch dahin ging. Aber damals war man noch so scheu, man zog nicht zusammen. Ich suchte mir eine Wohnung und ich zog mit einem schwarzen Schauspieler zusammen. Das müssen Sie vor 63. Oh, das darfst du meiner Mutter nie erzählen, sagte sie mir. Das ist ja furchtbar. Und ich war, als ich an dem College gewesen bin, Wesleyan University in Connecticut, eine sehr schöne, ruhige Liberal Arts College. Wir haben dann eines Tages mal gesagt, wir machen jetzt einen Freedom Ride. Ah, da bin ich sofort dabei. Und dann sind wir an einen Ort gefahren, der hieß Tuskegee in Alabama. Da gab es ein Tuskegee-Institut, eine schwarze Universität. Und wir kamen dort an nach 2 Tagen Fahrt mit dem Auto und wurden erstmal in die Kirche gebracht und alle haben für uns gebetet, dass uns nichts passiert. Später habe ich mal Lionel Richie getroffen und ihm das erzählt. Da sagt er, um Gottes Willen, ich stamme aus Tuskegee und ihr hättet erschossen werden können. Ein Jahr später sind in Mississippi Freedom Rider Studenten erschossen worden. Und ich kannte den amerikanischen Schriftsteller Richard Wright, ein Mann, ein Schwarzer, der aus dem Süden stammt, der in den Norden gegangen ist, ein großer Schriftsteller, der dann aber nach Paris gezogen ist, weil er eine weiße Frau geheiratet hat. Und als ich mit diesem Mann darüber redete, sagte er, es wird sich nie etwas ändern. Und wenn ich mir das angucke, auch wenn ich mir Black Lives Matter angucke, dann lese ich aber zum Beispiel die Biografie von Michelle Obama. Und wenn die nur schildert, wie es war, wenn man in die Schule ging, wie man die Straßenseite wechselte, wenn ein Weißer kam. Und wenn Sie jetzt die ganze Berichterstattung über Black Lives Matter gesehen haben, wo Ihnen vorgeführt wird, dass Kindern, wenn sie 4, 5, 6, 7 Jahre alt ist, schon klar gemacht wird, wie sie reagieren sollen, wenn sie mit Polizei zu tun haben. Also das ist so entsetzlich. Ich glaube, das wird sehr, sehr lange noch dauern, bis sich da was ändert.
Ich habe manchmal den Eindruck, wir haben viel darüber berichtet, viel dahingeschaut in die USA, auf die Demonstration, auf die ganzen Debatten, dass uns Rassismusdebatten leichter fallen, wenn sie weit weg sind.
Naja, also Rassismusdebatten haben wir ja bei uns auch. Also die AfD lebt vom Rassismus, von der Diskussion des Rassismus. Wir haben Gott sei Dank diese Situation, wie sie in Amerika nicht, wo sie merken plötzlich, dass die Latinos für Trump stimmen, weil die Latinos natürlich Angst haben vor den Schwarzen als Konkurrenten. Das sind abenteuerliche Situationen, die wir hier bei uns in der Form gar nicht kennen.
Frau Marinisch, das war ja auch bei dieser Formulierung, deswegen habe ich gesagt, diese Aussage der Kanzlerin, die wir gehört haben, dass die in vielerlei Hinsicht interessant war. Sie hatte da ja in dieser Formulierung, bei uns gäbe es auch so etwas wie Rassismus. Dafür wurde sie auch teils kritisiert, als sei das eine Einschränkung. Ich habe sie damals anders gehört. Ich habe sie damals so gehört, dass sie damit sagen will, die Probleme, die in den USA sind, die kann man nicht eins zu eins auf unser Land übertragen. Wir haben ganz eigene. Wie haben Sie das gehört?
Also ich finde schon, man kann sagen, Deutschland hat mit Rassismus Probleme und nicht mit so etwas wie Rassismus. Das ist für mich dieses Anfassen mit der Kneifzange und auch diese erhöhte Sensibilität. Also wenn man irgendwie hier über Rassismus spricht, Herr Wickert meinte, die AfD führt Rassismusdebatten. Nein, die führt rassistische Debatten sozusagen und versucht, Rassismus in den Köpfen der Menschen zu etablieren. Aber Rassismusdebatten, wie sie durch Black Lives Matter stattfanden, heißt ja jetzt wirklich, die strukturellen Probleme in einem Land zu benennen. Und wir führen die natürlich teilweise nicht, weil beispielsweise die Grundlagen fehlen. Also wenn Horst Seehofer die Studien nicht zulässt, können wir auch keine Rassismusdebatte führen. Und das war ja selbst bei Covid und Corona, um es mal kurz zu sagen, in den USA waren in kürzester Zeit sozioökonomische Zahlen da, die aber auch ethnisch hinterlegt waren. Man konnte sehr schnell sagen, erhöhte Opferzahlen bei Latinos, bei Schwarzen, weil sie natürlich auch oft in ärmeren und schlechter versorgten Gebieten lebten. Aber uns, weil wir die Daten auf die Art und Weise gar nicht erheben, fehlen ja manchmal auch die Grundlagen, diesen Rassismus klar zu benennen. Und Rassismus ist ein globales Problem und keines, das jetzt sozusagen in den USA zu verorten wäre. Die Beispiele, wir hatten zum Glück keine Apartheid und Segregation, aber ich meine, der berühmteste Autor in dieser Hinsicht bleibt wahrscheinlich Günter Wallraff mit seinem Millionenbestseller Ganz unten, der damals gesagt hat, das Arbeitsleben der türkeistämmigen Gastarbeiter und aller anderen war eigentlich ein sklavenähnliches Arbeitsverhältnis. Das ist nichts anderes als Rassismus. Und wir benennen das nicht so. Und ja, ich würde schon sagen, dass wir Schwierigkeiten haben. Wenn ich eine Anekdote aus meiner USA-Zeit erzählen darf, ich kannte irgendwann den Schriftsteller Juno Diaz, der ist jetzt Pulitzer-Preisträger. Und der ja wiederum zeigt, wie viel sich bei denen verändert hat. Der ist Latino, der schreibt seine Bücher zu 30% mit Hispanic-Englisch-Wörtern. Das heißt, es wäre, als würde hier einer einen Büchner-Preis kriegen, der zu 30% türkischen Wortschatz in dem Buch hat. Das ist bei uns kaum vorstellbar. Das heißt, die Amerikaner haben diese krassen Probleme. Aber durch die progressive Benennung der Problematik, gerade im Kulturbetrieb, müssen sie auch leben mit den Vorwürfen und sich verändern. Und da, glaube ich, können wir schon noch einiges lernen. Hier hat man aber Angst davor. Man nennt es dann gleich Identitätspolitik. Ich denke, dass ich habe da viel gelernt. Also ich habe drüben erst verstanden, dass ich überhaupt so etwas wie eine Minderheitenerfahrung in meiner Biografie habe und was das vielleicht bedeuten könnte und dass man sich auf irgendeine Weise dazu zu positionieren hat in seiner eigenen Biografie, dass man nie repräsentiert worden war, weder von der Politik noch von den Medien noch vom Schulstoff. Das sind ja alles Themen, die, sie sollten nicht lebensfüllend sein. Ich bin nicht für diese absolute Monothematik, dass man nur davon redet, aber dass wir uns da eine Scheibe abschneiden können im demokratischen Sinn der Teilhabe, das sehe ich schon. Mhm. Und das macht auch Spaß. Also wenn man das nicht krankhaft verbissen führt, ist es ja auch eine Form von vitaler Demokratie. Das habe ich in den USA beispielsweise gelernt. Also wie viel Freude auch der intellektuelle Diskurs, Kampf, Freude, Leidenschaft, aber eben auch ein vitales Beleben der Demokratie sein kann, statt zu segregieren.
Frau Marinitsch, Sie sind ja jemand, den die Frage nicht stört, wo kommen Sie her? Sie sind Kind von jugoslawischen Gastarbeitern, die nach Deutschland gekommen sind. Aber ich würde gerne nochmal dieses Stichwort aufnehmen, Identitätspolitik. Denn das ist ja etwas, das war ja sozusagen so der Backfire-Moment auch der Black Lives Matter-Bewegung mitunter, auch in den Debatten, die hier geführt wurde. Die Frage, wie sehr betont man sozusagen Herkunft Zukunftsfragen und schafft damit aber etwas, was vielleicht wieder neue Spaltungen schafft.
Ja, ich finde das immer ganz schwierig, weil wie betone ich denn Herkunftsfragen? Also wenn ich eine Statistik mache und bemerke plötzlich, da fehlen Menschen mit Migrationsgeschichte, betone ich dann die Herkunft vorher, weil ich die Menschen nicht teilhaben lasse und sie außen vor lasse? Oder betone ich die Herkunft, weil ich dann verlange, dass diese Menschen auch jenseits dieser Grenze, nämlich bei Macht und so weiter, auch repräsentiert sein sollen? Also in beiden Fällen betone ich ja die Herkunft. In dem einen begründe ich damit nur einen Ausschluss und in dem anderen beginne ich ein Gespräch, das hinterfragt, warum die bis jetzt nicht da oben sind und welche Ungerechtigkeiten dahinter stehen. Ich habe in den Tagesschauen, als ich ein Kind war, nie Leute wie Zamperoni gesehen. Und ich finde es sehr cool, dass die Kinder von heute sehen, ah, da ist ein Name, das hat vielleicht, das ist ein Name wie mein Vater, der eingewandert ist und er ist jetzt normaler Teil der Nachrichtensprecher und so weiter.
Aber ich hoffe, Sie haben sich gefreut, trotzdem, wenn Sie Uli Wickert gesehen haben in den Tagesthemen.
Natürlich habe ich mich gefreut, ja, aber darum geht es ja gar nicht, sondern es geht darum, dass der andere nicht da ist. Uli Wickert kann ja auch da sein.
Ja, aber ich finde,
dass wenn die anderen systematisch nicht da sind, ist das natürlich schwierig für ein Land, das in sich selber so divers ist, aber in den Macht- und medialen Repräsentationen plötzlich nicht.
Da sprechen Sie etwas sehr Wichtiges an. Ich habe 8-jährige Kinder, mit denen gucke ich Kika, Kinderkanal, ganz großartiges Programm. Abends gibt es da eine Sendung, die heißt Logo, das sind Nachrichten für Kinder. Und da sehen Sie Leute, die Sie in der Form in der Tagesschau oder beim Heute nicht sehen. Dort sehen Sie richtig eine Mixtur, wie die deutsche Gesellschaft inzwischen ist, mit 17 Millionen Leuten, die nicht aus diesem Land unbedingt kommen. Und das ist etwas, wo ich sage, warum haben wir das? Wir haben zum Beispiel in der Tagesschau in Tagesschau 24 ein paar Sprecher, wo Sie sagen würden, aha, der hat einen afrikanischen Herkunft oder sowas. Aber warum sehen wir die nicht um 20 Uhr? Das ist genau das, was Sie eben da gerade ansprechen. Und ich bin der Meinung, wir müssen einfach aufhören, danach zu fragen, wo kommen die Menschen her. Wenn mich jemand fragt, wo kommen sie her, sage ich, ich bin Zigeuner. Ich benutze ganz bewusst dieses Wort. Warum? Ich bin in Japan geboren. Ich bin in Frankreich in die Schule gegangen. Ich bin in Heidelberg in die Schule gegangen. Ich habe in Amerika studiert. Ich habe 14 Jahre lang aus Washington, aus Paris, aus New York berichtet. Das sagte, ich bin ein Person, die eine eigene Identität hat, so wie jeder andere seine eigene Identität hat, die nicht darauf zu reduzieren ist, wo er geboren ist.
Ulrich Wickert, ja, guter Marinitsch. Wir schauen zurück auf dieses Jahr und es gibt noch so ein paar Momente. Ich würde gerne den nächsten Moment mal Ihnen einspielen und vorspielen und mal sehen, ob Sie sofort erkennen, worum es da ging und was wir da hören.
Das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Das ist der Wahnsinn! Wahnsinn! Wahnsinn!
Ich gebe Ihnen einen Tipp, es geht nicht um Mauerfall. Haben Sie eine Ahnung?
Nee.
Doch, das war irgendwas an der Grenze von...
Nee, ich helfe Ihnen mal. Das war, es war sozusagen an der Grenze des guten Geschmacks für viele, aber es war auf den Treppen des Reichstages. War die Corona-Demonstration, okay. Also die Proteste gegen die Corona-Schutzmaßnahmen, als es dann ja im Herbst diesen Moment gab, als erst ein paar Dutzend, dann waren es irgendwann so einige hundert Demonstranten auf die Treppen kamen. Wie haben Sie diese Bilder in Erinnerung? Das war ja auch eine große Debatte, die wir damals hatten.
Ja, die ich völlig übertrieben fand, muss ich sagen. Da sind ein paar hundert, ich werde sie jetzt nicht qualifizieren, diese Leute, andersdenkende Menschen, die Treppe hochgegangen. Durch Zufall, weil die Polizei gepennt hat, das muss man nur mal so sagen. Es waren nachher da ein paar Polizisten, die wir runtergebracht haben. Ja, meine Güte, also mich regt das nicht so besonders aus. Es gibt andere Dinge, über die wir schon gesprochen haben, die ich viel schlimmer finde.
Frau Marinitsch, wie ist es bei Ihnen?
Ja, also ich habe auch immer keine Lust, die Leute groß zu machen. Insofern sympathisiere ich schon ein bisschen mit dem Ansatz von Herrn Wickert sozusagen, wer sind die eigentlich und was wollen die schon? Und es ist ja dann auch recht sang- und klanglos wieder verschwunden aus den Medien. Aber ich bin da so, da verpennt die Polizei, da kriege ich sozusagen schon, ich will solche Bilder ganz sicher nicht haben und ich will auch, egal wie blöd die Leute sind und schon gar nicht, wenn da Rechtsextreme mitlaufen, Bilder sehen, wie der Deutsche Reichstag als Sinnbild der Demokratie gestürmt wird und dass das gefeiert wird und dass die sich dadurch hochziehen, da erwarte ich einfach ein Sicherheitskonzept, wo ich sagen kann, da lässt sich der Sicherheitsapparat nicht für dumm verkaufen und vorführen medial.
Da bin ich ganz Ihrer Meinung, aber die sind ja die Treppe hochgegangen. Die haben ja den Reichstag nicht gestürmt. Da finde ich schon viel peinlicher, was letztens das passiert ist, als nämlich die AfD-Leute in den Reichstag mit hineingelotst haben, die sich dann so benommen haben.
Ich finde, dass das ja sich gegenseitig bedingt. Beides soll sozusagen die Grenzen zu Fall bringen. Ja? Die einen wollen die Bilder, dass sie den Reichstag stürmen. Ich finde auch, dass sie eher hochgestolpert sind und sich einfach peinlich blamiert haben. Aber gleichzeitig ist da so eine Schwelle übertreten worden medial. Und das Gleiche geschah dann an dem Beispiel, das Sie jetzt nannten, Herr Wickert. Die gehen in den Bundestag und drangsalieren die Abgeordneten. Also das sind so plötzlich, man merkt einfach Symbole, Attacken auf das Herz der Demokratie, was ja sowieso dauernd attackiert wird, weil sie ja die Menschen angreifen, die das Herz der Demokratie sind. Das darf man auch nicht vergessen. Das Gebäude ist ja nur Symbol für die ganze Verachtung, die manchen Menschen entgegengebracht wird.
Aber wird das dann nicht, wenn Sie sagen, Angriff auf das Herz der Demokratie, ist das nicht genau diese Überhöhung? Ich versuche jetzt gerade mal, das können Sie mir dann gleich um die Ohren hauen, aber ich versuche mal die neutrale Brille und diese Frage, was ist eine lebendige Demokratie? Und mach mal einen Vergleich auf. Es gab in den 90er Jahren die Abstimmung um das Asylrecht, die Verschärfung des Asylparagrafen. Da gab es große Demonstrationen, damals noch in Bonn. Da wurde versucht, die Abgeordneten zu hindern, in den Plenarsaal zu kommen, damit sie eben diese Verschärfung des Asylrechts nicht mitmachen. Da wurden zum Teil den Abgeordneten die Redemanuskripte zerredet. Da würde man tendenziell sagen, Ausdruck vielleicht ein bisschen übertrieben, aber einer lebendigen Demokratie, da passiert was. Und hier kam dieser große, besorgte Blick an Angriffe auf die Demokratie.
Ja, wollen Sie sich die Frage selber beantworten?
Ich gebe sie ja erst.
Das wäre zu Ihrer Ehrenrettung. Also bei dem einen, da werde ich natürlich leidenschaftlich, geht es um eine bis dahin ungekannte Aushöhlung des Asylrechts, also eines Grundrechts eigentlich, das diese Bundesrepublik nach dem Krieg ausgemacht hat. Und zwar als Belohnung für die rechtsextremen Übergriffe, von denen wir es zuletzt hatten, in Solingen und so weiter. Das heißt, die Politik hat gesagt, schaut mal, wenn je mehr Menschen hierher kommen, desto mehr werden brennen. Und was sollten wir dann tun? Das Asylrecht, so wie es ist, abschaffen, weil dann kommen sie nicht mehr und dann brennen die Häuser nicht mehr, statt mal jene zu belangen, die Häuser zum Brennen bringen. Also wenn da Leute, Abgeordnete hindern, die sowas machen wollen, dann ist das eigentlich wehrhafte Demokratie, weil diese Abgeordneten einen demokratischen Grundsatz angreifen, nämlich das Asylrecht. Während was diese Typen da machen, wenn sie den Reichstag stürmen, ist doch die reine Erniedrigung der demokratischen Grundsätze symbolisch, um sich verhöhnend draufzusetzen, dass Menschen dieses demokratische Gebäude so achten. Mhm. Und da sehe ich jetzt eigentlich überhaupt kein Vergleichspotenzial, außer dass die Bilder eine gewisse Dramaturgie in der Ähnlichkeit haben.
Also sozusagen, Sie begründen inhaltlich, und ich lasse jetzt mal offen, ob ich Ihnen da im Zweifel nicht vielleicht sogar zustimmen würde, nur unter der Fragestellung der Regeln dessen, was wir sozusagen als Gefahr für die Demokratie empfinden. Da muss ja sozusagen auch ein Regelwerk, wie nah kommt man ran an das Parlament, wo darf man mal Ungehorsam zeigen, muss ja auch erstmal in gewisser Weise blind und neutral sein gegenüber der Fragestellung, mit welcher Motivation man das macht.
Also für mich ist die Demokratie nicht in Gefahr, wenn sowas passiert. Also finde ich ein bisschen
hochgegriffen. Es geht ja auch nicht um diese einzelne, also ich finde die Empörung schon nachvollziehbar, denn es geht ja nicht um eine einzelne Aktion. Es geht ja darum, dass dort auch wieder Akteure sich versammelt haben, die man kennt aus rechten Netzwerken und die diese ganze Corona-Thematik ja nutzen, um ihre rechten Themen in diese Verdrossenheit und Ängstlichkeit der Menschen einzuspeisen. Also da geht es ja jetzt auch nicht darum, ob diese einzelne Tat die Demokratie gefährdet. So labil sind wir auch nicht, Gott sei Dank, im Gegenteil. Aber das in dem Moment so zu anzuprangern und zu sagen, Moment, so geht ihr mit uns nicht um, auch wenn ihr Fragen habt, wie demokratisch gerade die Corona-Maßnahmen sind, bitte nicht mit der Verachtung, denn wir halten das immer noch auf dem Boden der Demokratie. Und Ja, ich glaube, da geht es doch um die Netzwerke als Ganzes.
Dann lassen Sie mich noch mal eine Frage stellen. Das ist ja im Zuge dieser ganzen Corona-Proteste passiert. Also Hygienedemonstration war da ein Stichwort, Querdenker ein anderes Stichwort. Und wir haben da ja etwas beobachten müssen im Laufe dieses Jahres, dass sich diese Proteste ja in gewisser Weise immer mehr radikalisiert haben oder vielmehr die Gruppen, die da einen radikalen Ton anschlagen, seien es Verschwörungstheoretiker oder wirklich auch Rechtsradikale, einen immer größeren Raum gewonnen haben. Da frage ich mich, ist das auch ein Versäumnis der großen Mehrheit derjenigen und auch der großen Mehrheit der Politik, die ja im Prinzip für diesen Kurs steht, dass man im Prinzip keinen vernünftigen Raum lässt für Proteste und für Kritik und dass man dann, wenn man kritisch steht, zwangsläufig in diesem Raum landen muss?
Herr Frenzel, da fange ich viel früher. Ich fange nämlich an bei der Erziehung unserer Kinder oder der Kinder, die in Deutschland in die Schule gehen. Denn hier muss ja erzogen werden, was ist Demokratie? Hier muss erzogen werden, was ist Toleranz? Es muss aber auch etwas erzogen werden, was viel zu wenig stattfindet, ist nämlich, was ist unsere Geschichte, aus der heraus gewisse Dinge sich entwickelt haben. Sie haben manche Bundesländer, in denen können Sie Geschichte in der Oberstufe abwählen, um Wirtschaft wählen zu können. In Sachsen hat man Anfang der 20er Jahre, der 2000er Jahre, hat man Geschichte auch reduziert in den Schulen und dann haben die Sachsen gemerkt, dass gerade die Kinder, die aus den Hauptschulen oder so weiter kommen, dass die ganz stark NPD gewählt haben. Und dann hat man Geschichtsunterricht wieder eingeführt. Und ich bin der Meinung, dass da müssen wir ansetzen, dass wir heute Leute haben, die Verschwörungstheorien erzählen. Solche Geschichten hat es immer gegeben. Denken Sie doch an die Pest. Da hat man immer gesagt, wer ist schuld? Natürlich sind die Juden schuld. Also man hat immer irgendwelche solche, sagen wir mal, Verschwörungstheorien dann auch umsetzen können. Und da gibt es ein Problem, gar keine Frage. Das Interessante ist, wenn man dann ein bisschen dahinter schaut und dann sieht man, ach, es gibt aber auch Leute, die machen jetzt Geld mit diesen Demonstrationen. Die haben dann irgendwo gesagt, ach, könnt ihr mich unterstützen, bitteschön, und dann schickt mir mal da Geld dahin und so weiter und so weiter. Solche Geschichten gibt es ja in der ganzen Geschichte auch. Also, es ist schon etwas ganz Schwieriges.
Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, es hat halt zwei Ebenen. Die eine ist diese Fragestellung, wie kommt denn jetzt sozusagen dieser ganze Rechtsextremismus in die Corona-Bewegung? Woher diese Allianz? Und da gibt es wirklich ein hochspannendes Projekt digital, Veranschaulichungen in der Süddeutschen, die wurden jetzt auch bepreist dafür, wo man über Wochen quasi nachvollziehen kann, wie sich vor allem auch in diesen Telegram-Gruppen Informationen weitergegeben wurden. Das heißt, einerseits ging man in so eine Gruppe, weil beispielsweise in München, es war auch entlang einer Münchnerin erzählt, die war besorgt, so was passiert jetzt eigentlich, mein Friseur hat zu, meine Freundinnen, und ging in so eine Gruppe und anfangs waren auch alle klar, hier kommt keiner rein, der rechten Quatsch redet und so weiter. Und ungefähr nach 6 Wochen waren die anfangs über Corona-Maßnahmen besorgten Menschen infiltriert von diesen fast professionellen rechten und rechtsextremen Akteuren, die ihre Verschwörungstheorien da reingesetzt haben. Und man fing an, diese Trennung zu machen der Hauptmedien, die richtigen Medien, wo man die Wahrheit nicht erfährt, und der alternativen Medien, als wäre YouTube irgendwie alternativ, ja, aber alternative Medien, wo man ihnen die Wahrheit erzählte. Und da ging dann quasi wirklich so ein anderer Virus, eine andere Infektion. Die Leute gingen hin aus Angst vor Corona und den Folgen für ihr Leben und den Maßnahmen und landeten bei Leuten, die eben fertige Weltbilder anbieten, die viel leichter zu begreifen sind als dieser Wahnsinn der Pandemie. Und da sehe ich schon eine Schwachstelle der Bundesregierung, dass sie diesen Fragestellungen, diesen Ängsten der Menschen so wenig Antworten gegeben haben. Anfang war Merkel da irgendwie alle 3 Tage im Fernsehen, dann verschwand sie wieder, so wie man es kennt. Und wer hat das dann übernommen? Vereinzelt Virologen, dann war auch da irgendwie ein Pluralismus, wo man nicht mehr weiter wusste. In manchen Ländern gibt es ja Chef-Virologen, auch wenn das mal wie in Schweden nicht gut läuft, aber eine Person ist da und an die, ja, an der orientiert man sich dann halt. In Kroatien ist es auch eine Frau und die geht dann immer in die Presse mit der Regierung und die verantwortet die Regierungsstrategie. Die deutsche Bevölkerung hatte irgendwie 17 Stimmen, 5 davon stritten sich vehement. Ist es gefährlich? Ist es nicht gefährlich? Wohin soll ich denn dann? Mhm. Und gepaart mit diesen Existenzängsten, die sich aus den Maßnahmen ergaben, hat man so ein Fischbecken kreiert, wo jetzt die Rechten wirklich die Leute, die verunsichert sind und auch mit den ökonomischen Folgen zu leben haben, abgegriffen werden.
Frau Marinic, höre ich bei Ihnen da richtig raus? Sie wünschen sich eigentlich oder hätten sich gewünscht, die starke Kanzlerin und dazu einen starken Virologen? Also schon so ein bisschen Spur weniger Pluralismus in diesem Jahr?
Nee, ich hätte schon die Debatten mir gewünscht, plural, aber ich hätte von der Regierung gerne ein bisschen mehr Klarheit gehabt. Ich habe nicht verstanden, warum war dann Drosten plötzlich weg aus den Pressekonferenzen und dann saß da Melanie Brinkmann. Und warum war dann nach Bundestagsanfrage nur 1% der Hilfsmaßnahmen eigentlich abgerufen worden? Das heißt, wochenlang ging man davon aus, alle Leute, die jetzt wirtschaftlich Schaden haben, werden versorgt. Bis dann herauskommt, 1% der Mittel sind nur abgerufen worden. Das heißt, die Leute sind überhaupt nicht versorgt worden. Und warum ist da nicht alle Energie reingesteckt worden, dass diese Leute nicht finanziell in diese Existenzkrisen fallen, weil es erwiesen ist, dass Menschen in finanziellen Existenzkrisen anfälliger sind für Verschwörungstheorien, die es ja auch schon vor dieser Krise gab. Ja? Also da ist mir so ein bisschen so das Management aus den Händen geraten. Und ja, ich hätte jetzt nicht gewollt, dass die doch etwas weniger Pluralismus seitens der Regierung hätte ich schon gut gefunden und mehr Ansprachen. Merkel hat ja irgendwann wieder aufgehört. Man bewundert ja immer, wie die Deutschen dann plötzlich die Mobilität eingeschränkt haben. Die Jacinda Ardern hat in Neuseeland jeden Abend im Fernsehen den Leuten ihre Maßnahmen erklärt, warum und welche Folgen das haben wird. Und man weiß, dass dort das Virus zunächst mal als ausgerottet gilt. Natürlich auch insuläre Lage und so weiter. Aber dieses Instrument, wirklich den Menschen jeden Abend zu erklären, was ich da mache, wenn ich so in ihre Freiheitsrechte eingreife, finde ich wirklich nicht dumm als ein Land. Kann ja jemand nicht gucken, wenn er nicht will, aber das Angebot zu machen, fände ich schon wichtig.
Mir fällt da jetzt gerade so ein Regierungschef ein, ein Scheidener, der sehr viel kommuniziert hat, direkt, aber dann am liebsten per Twitter. Es gab ja noch dieses eine wichtige Ereignis dieses Jahr.
We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election.
The people of this nation have spoken. They've delivered us a clear victory. A convincing victory. We've won with the most votes ever cast on a presidential ticket in the history of the nation. 74 million.
Joe Biden war das, der gewählte Präsident, und Donald Trump, der ja auch gesagt hat, er ist gewählt worden. Also eine Wahl, zwei Gewinner. Nein, natürlich nur einer, unterm Strich wissen wir. Aber das war schon, wenn ich jetzt mal auf diesen Wahltag, den Abend, den Morgen in Deutschland zurückschaue, eine unglaubliche Zitterpartie.
Na, am Morgen, also ich habe meine Freundin in Amerika angerufen. Am Tag danach habe ich gesagt, wann werden die es wissen? Also das war ja nicht, wir wussten ja nicht am Mittwoch früh, wer gewählt worden ist. Wir wussten es, glaube ich, am Freitagabend wussten wir es. Und das war eigentlich war es für mich bis zum 14. Dezember eine Zitterpartie, also bis zu dem Tag, an dem die ganzen Wahlmänner nun beschlossen haben, dass Herr Biden gewählt worden ist. Und wenn ich mir dann höre, dass noch, also jetzt vor Weihnachten, auch Trump wieder sich mit ein paar Vertrauten zusammensetzt und überlegt, kann ich nicht Militärrecht einwenden oder weiß der Teufel was. Das ist schon abenteuerlich, dass das möglich ist.
Ja gut, Herr Marinic, als ich an dem Morgen im Newsroom war und diese Lage so unklar war und dann diese Aussage von Donald Trump reinkam, ich muss es mal hier an dieser Stelle gestehen, ich hatte für einen kleinen Moment Tränen in den Augen, weil ich dachte, verdammt, das könnte wirklich passieren.
Ja, das geht mir schon auch so. Also das war, ich war ja die ganze Nacht wach. Erst habe ich gedacht, nee, mache ich nicht. Aber dann war das so unglaublich. Und die Vorstellung, und das war wirklich also so einen Moment lang spürbar, dass, ja, dass quasi dieser Mann die Macht nicht abgeben wird. Dass er von dieser Partei bis zuletzt ja gestützt werden wird. Und dass die Vereinigten Staaten sich verhalten, wie man es halt eher von Erdogan kennt. Also ich war zutiefst berührt, dass die Bevölkerung kapiert hat, mit dem an der Macht machen wir wirklich den Kern unseres Landes kaputt und dass das so viele Menschen mobilisiert hat, dass
darf ich kurz einhaken? Es gab ja diesen Moment der Unklarheit, also wo noch nicht ganz klar war, ob es jetzt wirklich so ausgeht und wo die Fata Morgana, das war ja auch so prognostiziert worden, dass es so aussehen könnte, als hätte Trump erst die Nase vorne. Und was hier interessanterweise eben auch mitschwingt, also Joe Biden hat ja auch gerade in der Aussage, die wir gehört haben, für sich zu Recht reklamiert, so viele Stimmen hat ein Präsident noch niemals eingesammelt bei einer Präsidentschaftswahl. Was aber auch stimmt, so viele Stimmen wie Donald Trump hat auch noch nie ein unterlegener Kandidat eingefahren, was ja bei vielen zu zu dieser Aussage führt, Trump ist zwar wahrscheinlich weg, aber der Trumpismus lebt in gewisser Weise.
Oh, wir dürfen nicht vergessen, dass der Trumpismus ja eigentlich eine Vorgeschichte hat. Und ich habe jetzt dieses Buch von Obama gelesen, also von Mr. Obama. Beide Obama-Bücher sind hervorragend, von Michelle und dann aber auch von Barack. Und wenn man das liest, dann merkt man doch, dass die Republikanische Partei spätestens durch die Existenz der Tea Party in eine Ecke gedrängt worden ist, aus der sie auch lange nicht herauskommen wird. Und der Trumpismus ist eigentlich nur eine Folge von der Tea Party. Es gibt Leute in Amerika, die sagen, eigentlich mit Clinton, zur Zeit von Clinton und dem Impeachment-Versuch von Clinton, da beginnt die Spaltung in Amerika. Ein Republikaner sagt, ich bin Republikaner, deswegen ist alles, was von oben kommt, richtig. Und ein Demokrat sagt, alles, was die Demokraten sagen, ist richtig. Und alles, was die anderen sagen, ist falsch. Also es gibt keine Toleranz mehr. Und Obama hat ja versucht, ein bisschen die gespaltene Nation wieder zusammenzubringen. Das hat nicht funktioniert. Deswegen hat er manche Dinge auch nicht durchgebracht, die er durchbringen wollte. Und es wird Biden, wenn er nicht die beiden Senatssitze in Georgia gewinnt, auch sehr schwer werden.
Also diese Spaltung, weil es ein Zwei-Parteien-System ist und weil auch so unterschiedliche politische Selbstverständnisse über Amerika da sind, die gab es schon immer. Aber dass sich diese Spaltung auf einem trotz allem demokratischen Konsens bewegt, das war eigentlich bis vor Trump trotzdem gegeben. Und das zeigte sich ganz großartig, als man nach der Niederlage Trumps, ganz egal wie viele Stimmen er hat, wenn mehr Menschen mobilisiert werden als zuvor, weil sie merken, das Land muss sich politisieren, haben natürlich beide anteilig viel mehr Stimmen. Aber dass nach der Niederlage, es war auch George W. Bush, der sich hingestellt hat und gesagt, okay, bleibt mal friedlich, oder John McCain, egal wer, man hatte die Niederlage, die Wahl des Volkes war nicht anzuzweifeln. Und das war schon ein Dammbruch, den sich Trump geleistet hat, zu sagen, Moment mal, ich werde das anzweifeln, ich werde da alles abklagen, ich werde. Ich meine, erinnern Sie sich mal an Al Gore. Al Gore hätte vielleicht sogar wirklich gewonnen, hätte man ihm damals nicht die Auszählung quasi gestoppt, und selbst er hat sich hingestellt und gesagt, okay, das ist das Ergebnis, das Volk hat gewählt, hier ist euer neuer Präsident. Also diesen Konsens der demokratischen Gemeinsamkeit, den gab es immer. Und was Trump gemacht hat, das ging doch in Richtung totalitäre Tendenzen, zu sagen, da wird betrogen, ich traue dem Wahlsystem nicht, das Vertrauen kaputt zu machen, ich muss da nochmal auszählen, bis das Ergebnis kommt, das ich will. Also für mich ist die Spaltung natürlich ein amerikanisches Phänomen. Das Land ist so aufgebaut politisch und gliedert sich schon lange vor Trumps Sohn. Und da sind natürlich trumpistische Elemente, die älter sind als Trump. Aber dieses totalitäre Element, diese autokratischen, herrschaftlichen Züge, die Trump über Twitter als Parallelregierung, wo er doch zu machen schien, was er so wollte, ohne es mit seinem Stab teilweise abzusprechen, und wer ihm widersprach, wurde dann abgesägt, das hat schon Trump mit etabliert. Also es endet mit Trump schon auch eine Form und eine Sprache der Politik, die für mich das politische System auf eine andere Art gefährdet hat als selbst George W. Bush.
Frau Marinic, ich bin Ihrer Meinung, dass der Trump wirklich unerträglich autoritär war. Und wenn wir gesehen haben, dass er daran sogar überlegt hat, ob er einen Militärputsch quasi noch schaffen kann, das ist das Abenteuerliche. Das Schlimme ist aber, dass er ja getragen wurde von der Republikanischen Partei. Und ich fürchte, wenn Sie mal wirklich nachlesen bei Obama, werden Sie feststellen, dass in den Jahren von Obama, da haben die schon, ganz egal, was der vorschlagen wollte, immer geblockt, geblockt, geblockt. Und das könnte dem armen Biden auch passieren.
Es könnte auch passieren. Und dieses Schreckensszenario hat neulich mal eine Amerikanistin von mir entfaltet, dass auch dieses ganze Spiel, das jetzt stattfindet, auch von Seiten Trumps und seines Lagers, die große Auffüllung der Kriegskasse ist für die Präsidentschaftswahl 2024. Also vielleicht sollte man das die Ära Trump noch nicht zu früh für beendet erklären.
Ich glaube, niemand kann in die Zukunft sehen, aber ich finde es immer wichtig, die Energie in der Gegenwart auch irgendwie zu positiven Dingen zu lenken. Und dieses Volk hat sich jetzt erstmal gegen diesen Führungsstil entschieden. Und ob die Republikaner weiterhin machttrunken den autoritären Gebaren von einem Trump folgen, das müssen die Republikaner entscheiden, wenn sie sehen, sie haben so ja schon mal eine Wahl verloren.
Ich möchte Ihnen widersprechen. Die Republikaner haben die Wahl zum Haus, zum Repräsentantenhaus. Da haben sie dazu gewonnen. Und sie haben auch im Senat unglaublich viel gewonnen. Das heißt, es kommt jetzt darauf an, wie das im Anfang Januar ausgeht in Georgia. Und das zeigt, die Republikaner haben ja doch ein Interesse daran, all diese Positionen wieder zu gewinnen. Und sie haben sie gewonnen.
Ja, Gunnar Marinic, Ulrich Wickert, es gibt, und damit komme ich zu einem nächsten Aspekt, in gewisser Weise spielt er natürlich auch in den Vereinigten Staaten, wie so vieles, was bei uns ein großes Thema ist. Es gibt so ein böses Wort, das die Runde macht. Cancel Culture, also Dinge, die man grundsätzlich verhindern will, Auftritte zum Beispiel. Wir hatten in Deutschland den Fall der Kabarettistin Lisa Eckert, die nicht auftreten sollte bei einem Literaturfestival. Da gibt es Vorwürfe des Antisemitismus, wenn man auf ihr Werk, auf das, was sie so tut, schaut. Wir haben aber auch zum Beispiel den Rauswurf einer sehr bekannten Autorin, Monika Maron ist das passiert, wegen ihrer Nähe zu neurechten Kreisen hat ihr der Fischer Verlag gekündigt nach 40 Jahren. Wir haben mit Monika Maron damals darüber gesprochen und die konnte das nicht verstehen.
Es ist für mich akzeptabel, dass der Verlag sich daran stört. Für mich ist die Konsequenz nicht akzeptabel, weil ich das ganz unangemessen finde. Also ich bin mit Susanne Dagen seit über 20 Jahren befreundet. Ich habe meine Bücher dort vorgestellt. Mit Pavels Briefe war ich schon da, das war 99. Und als mich Susanne Dagen gefragt hat, ob ich bei ihr so ein Bändchen mache, das war kurz nachdem der Fischer Verlag abgelehnt hatte, ein Essayband mit mir zu machen zu meinem 80. Geburtstag, habe ich keinen Grund gesehen, das abzulehnen.
Susanne Dagen, das sei dazu gesagt, Buchhändlerin aus Dresden mit guten Verbindungen zu Uwe Tellkamp, der ja sehr in der Diskussion war, aber auch zu Leuten wie Kubitschek, den man wirklich der neurechten Bewegung zuordnen kann. Ulrich Wickert, Sie haben gerade schon angesetzt. Ja. Sie sind auch nicht einverstanden mit der Entscheidung des Fischer Verlages?
Also ich bin glücklich mit der Entscheidung des Hoffmann und Campe Verlages, sofort Monika Maron eine neue Heimat zu geben und auch gleich eine neue kleine wunderbare Erzählung über einen Hund zu schreiben, wo nichts Rechtsartiger alles drin vorkommt. Ich kenne Monika Maron aus der Zeit, als sie noch in Hamburg gelebt hat und habe ihre Sachen immer wieder gelesen, mal mit größerem, mal mit wenig großem Gefallen. Aber das ist ja egal, das kann man ja machen. Aber ich vermute, dass in der Beziehung zwischen Monika Maron und dem Fischer Verlag irgendetwas Persönliches auch steckt. Also sie deswegen aus dem Programm zu streichen, verstehe ich nicht. Aber das Gute ist, sie ist ja bei Hoffen und Campe untergekommen.
Ja, Gunnar Marinic, wie sehen Sie das? Einverstanden mit der Haltung von Ulrich Wickert?
Ja, einverstanden ist ja seine Haltung, da muss ich nicht einverstanden sein. die darf er so haben, soll er so haben. Ich sehe es halt anders. Also erstens glaube ich nicht, dass da was Persönliches dahinter steckt, weil da doch eine jahrzehntelange Arbeitsbeziehung bestanden hat. Und ich denke schon, dass Fischer eine große Wertschätzung auch hatte für das Talent der Autorin und ihr Werk. Ich sehe die Begründung, die Fischer gegeben hat, ja dorthin gehend, dass sie mit der letzten Publikation, wie sie sagte selbst, Monika Maron, sie hat ja Lesungen gemacht bei Susanne Dagen etc. Aber für Fischer war da wohl eine Grenze überschritten in dem Moment, wo eine Autorin bei Fischer publizieren könnte, auch besagten Essay, aber sich freiwillig entscheidet, dann einzuzahlen auf ein Haus, das aus der Sicht von Fischer eindeutig Strukturen aufbaut, die Fischer als antidemokratisch bewertet. Und wenn jetzt in der Logik von Fischer, das sagt, wir haben ein Haus, das sich immer ganz klar gegen rechts positioniert hat. Und in Deutschland ist man ja so gut mit den Sonntagsreden. Immer schön harte Kante gegen rechts. Aber wenn dann Leute rechts sind, dann heißt dann plötzlich, ja, aber eigentlich sind sie doch ganz nett. Und dass Fischer da gesagt hat, Moment, jetzt steht da ein Essay in einer Bibliothek mit Büchern, die von Umvolkungstheorien sprechen, mit Büchern, die Mythen in die Welt setzen, mit denen Rechtsextreme ihre Weltbilder aufbauen. Wir haben vorhin von Verschwörungstheorien gesprochen und der Gefahr, die das für die Gesellschaft bedeutet, dass ein Verlag sagt, liebe Autorin, du hast doch die Wahl. Du kannst zu uns als großem Publikumsverlag, du möchtest aber mit deinem Namen, der ja auch durch uns gestärkt wurde, Strukturen finanziell unterstützen, die wir als antidemokratisch sehen. Das ist so eine relativ klare Ansage.
Habe ich gerade
in eine relativ. Ich würde es noch gern zu Ende sagen, Herr Wickert.
Nee, Zwischenfrage.
Ich verliere nur den Gedanken. Ich
okay, nein, zu Ende, nein, um Gottes
Willen. Gleich die Zwischenfrage. Ja, also wenn der Verlag sozusagen das anbietet, du kannst dir ein Essay auch bei uns machen, warum ja, möchtest du denn Strukturen fördern?
Monika Maron sagt doch in dem O-Ton gerade, dass Fischer den Essayband nicht wollte.
Nee, um den Essayband ging es an keiner Stelle. Also das ist, glaube ich, nicht, es ging nie um eine fachliche Einschätzung, dass irgendwas von ihr nicht publikationswürdig wäre, sondern es ging um die Bitte, dass sie eben nicht dort publizieren möge, wo sie dann eben das, was erwirtschaftet ist, Strukturen zugutekommt, die eigentlich nicht den demokratischen Grundsätzen des historisch gewachsenen Fischer Verlages entsprechen.
Darf ich die Debatte mal weiten? Denn wir haben diesen Fall, Sie haben beide eindrucksvoll Ihre Position klargemacht. Wir haben aber natürlich eine ganze Reihe von Fällen. Jetzt ist natürlich schon mal erstmal die Frage, muss man einfach jeden Fall einzeln anschauen? Kommt es möglicherweise zu unterschiedlichen Ergebnissen? Oder haben wir wirklich eine Tendenz, wo es gibt dieses schöne Wort der Ambiguitätstoleranz, wo die immer kleiner wird, also wo man sozusagen immer klarer benennen will, was sein soll im Rahmen bestimmter Festivals, bestimmter Verlagsprogramme und was nicht. Ich denke da auch, anderes Beispiel, Woody Allen und seine Biografie, seine Autobiografie, wo es dann auch einen Aufruf gab in Deutschland von Autorinnen und Autoren des Rowohlt Verlages, die ihren Verlag aufgefordert haben, diese Erinnerung nicht zu veröffentlichen, es gleich zu tun dem amerikanischen Mutterverlag, weil es ja nach wie vor diese Vorwürfe gibt gegen Woody Allen, was sexuellen Missbrauch und dergleichen angeht. Gehört das in diese Kategorie dieser Cancel Culture?
Herr Frenzel, ich will das sogar nochmal ausweiten, denn wir erleben es ja, dass an gewissen Universitäten, zum Beispiel Humboldt-Universität, aber in Hamburg hat man das auch erlebt, gewisse Professoren nicht mehr lehren können, weil die Studenten dann hingehen und stören. Und ich bin der Meinung, das ist mangelnde Toleranz.
Also ich bin der Meinung, es gab schon immer Studentenproteste. Ich finde auch immer wieder erstaunlich, wie wenige es heute gibt und bin eigentlich ganz dankbar, wenn die nicht nur gegen die frühere Schließung der Kneipen demonstrieren, sondern sich inhaltlich reiben an dem, was ihre Professoren da tun. Und wenn die Professoren, und das war schon immer so, ich habe mich mit meinen Professoren auch gestritten und einer hat mal einen Kollegen rausgeschmissen, weil der Noam Chomsky zitieren wollte und mein Professor der Meinung war, der muss hier nicht her. Also es muss doch zum akademischen Leben gehören, dass man sich streitet und gerade das die den Cancel-Culture-Leuten...
Streiten ja, aber doch nicht die Vorlesung verhindern.
Ja, aber welche konkret wurde jetzt verhindert?
Also wir hatten das bei Bernd Lucke gesehen, dem AfD-Gründer. Ich hatte Lisa Eckhardt anfangs erwähnt, wo es dann die Absage gab des Literaturfestivals in Hamburg. Und weil Sie gerade Noam Chomsky sagen, Jagoda Marinic, Noam Chomsky ist einer der Mitunterzeichner eines offenen Briefes, den es im Sommer gab, also als einer der führenden linksintellektuellen Köpfe, die es auch gibt in den USA, gemeinsam mit Daniel Kehlmann, J.K. Rowling hat da mit unterschrieben. Und da gab es eine Warnung an die sozusagen eigene Seite, an die Adresse, macht es nicht den Rechten nach und verfallt in eine Intoleranz, sondern bleibt dabei, dass man mit der Unterschiedlichkeit von Positionen ins Gefecht geht und nicht versucht, sie zu verhindern, dass sie sich überhaupt ausdrücken.
Da bin ich schon auch dabei. Also ich finde das richtig, aber ich finde nicht richtig, wenn wie schnell hier gerufen wird, dass das dann, wenn es Gegenwind gibt, dass das schon canceln sei und eben nicht genau die Form der Kritik, für die auch dieser Aufruf steht. Also ich meine, Monika Maron, wir haben darüber gesprochen, wir haben es kritisiert und wir leben in einer Demokratie. Sie hat ohne viel Tamtam einen großartigen Publikumsverlag gefunden, nämlich Hoffmann und Campe. Also wo ist jetzt die Cancel Culture? Dass die USA da an einem anderen Punkt ist, dass Woody Allen dieses Buch nicht veröffentlichen durfte, liegt aber auch daran, dass dieser Verlag ein unglaubliches Geld gemacht hat mit Ronan Farrow, der diese Publikation gemacht hat und der dann sagte, ich will eigentlich nicht in dem Haus, das meine Erkenntnisse über Woody Allen publiziert hat und über Me Too, plötzlich dann Woody Allen verlegt. Also das war auch eher so ein verlagsimmanenter Streit, wie viel Pluralismus verträgt so ein Verlag. Dass aber die USA tendenziell eher radikaler ist in der Toleranz von bestimmten Phänomenen wie Sexismus und Rassismus würde ich unterschreiben und finde ich in manchen Aspekten auch gut, weil man da zu lang zu viel toleriert hat. Aber ich wünsche mir in der Summe doch eher einen Streit, der aber dort endet, wo man auf rechtsextreme Strukturen einzahlt, die diese Demokratie abschaffen wollen. Da sehe ich schon eine Grenze. Also ob jemand eine Meinung hat, ist für mich eigentlich sehr gut aushaltbar und ich finde es ja interessant, Diversität, aber ich möchte nicht rassistische, antisemitische, sexistische Meinungen hofiert sehen von öffentlich-rechtlich finanzierten Foren und darum geht es ja beispielsweise beim Thema Lisa Eckert, also der hat doch auch niemand das Wort verboten, sondern man hat hinterfragt, warum sie gerade sozusagen öffentlich finanziert so viele Foren erhält, wenn es ist nicht meine Meinung, aus Sicht vieler, die normal eine Autorität bei dem Thema haben, das antisemitisch finden. Ich finde sie einfach nicht witzig. Bei mir wäre das sozusagen okay, das schon draußen, weil ich die einfach furchtbar langweilig finde und diese ganze Figur, die sie da erfunden hat, drüge bis zum geht nicht mehr, ja. Aber die anderen Fragen muss man aushandeln und das tuten wir und bis jetzt gewinnt Lisa Eckert in diesem Spiel. Das muss man ganz klar sagen. Nicht die Betroffenen, die sich über Lisa Eckert beschweren.
Also, ob man das witzig findet oder nicht. Und die Frage natürlich auch, ab wann ist etwas rassistisch, antisemitisch? Das ist natürlich aber auch häufig genau der Gegenstand von Diskussionen und von Debatten. Frage ist, ob die dann ausreichend geführt werden oder ob schon manchmal zu schnell auch das Stigma da ist, dass so etwas so sein könnte, bevor man überhaupt genau reingeschaut hat.
Wissen Sie, in dem Land wurde schon so viel rassistisches Zeug geredet, unwidersprochen in der Ära Kohl und bis dahin, wenn heute mal ein paar den Mund verboten kriegen, weil man sagt, es ist vielleicht rassistisch, den Schaden überleben wir, wenn wir jahrzehntelang irgendwie Menschen nicht die Öffentlichkeit gereicht haben, die mal sozusagen die Perspektive der Betroffenen überhaupt an die Öffentlichkeit hätten geben können. Also die Sätze, die die Ära Kohl hier sozusagen hinterlassen hat, da gibt es ein ganz dickes Pluskonto an rassistischen Sätzen in der Öffentlichkeit. Wenn da mal ein paar ein bisschen leiser sein sollen, weil es heute einen Aufschrei gibt, ist die Demokratie auch noch nicht kaputt.
Naja, was heißt, aber es wird ihm ja niemandem das Wort verboten. Herr Höcke darf sagen, was er will. Also ich
Zum
meine,
Beispiel.
Wir haben ja unglaubliche Möglichkeiten, da kann sogar dieser eine Herr im Bundestag davon sprechen, dass es sozusagen ein Vogelschiss der Geschichte ist, was unter den Nazis passiert ist. Also ich meine, gucken Sie mal, welche Möglichkeiten vorhanden sind.
Ich würde gerne eins einschneiden, nur dass wir es bewusst haben, also wegen Cancel Culture. Herr Wickert hat vorhin zum Beispiel gesagt, ich bin ein Zigeuner. Und ich weiß, woher das kommt. Ja? Also meine Kinder haben auch so geredet. Für viele Sinti und Roma heute ist das aber zum Beispiel ein Wort, wo sie sagen, bitte sagt das nicht mehr. Und das ist jetzt so ein Wort, wo sich so eine Cancel-Culture-Debatte entspringen könnte, weil viele sagen würden, das darf man so nicht mehr sagen. Und Sinti und Roma sind auch nicht Nomaden mehr und nicht nur. Die fühlen sich da verletzt. Und dann geht eben eine Debatte los. Und das wollte ich jetzt einfach im Zuge unserer Debatte zu Cancel Culture sagen. Das sind eben Fragen. Sind wir bereit, Begriffe zu hinterfragen? Weil Betroffene sagen, mit diesen Begriffen wurden wir über Jahrzehnte missverstanden und die müssen jetzt weg. Oder diese Begriffe haben uns abgewertet. Diese Begriffe sind Teil des rassistischen strategischen Rassismus, der uns außen vor gehalten hat. Und das sind dann Debatten, die empfinde ich aber nicht als Cancel Culture, sondern eigentlich als eine Aufklärungskampagne, dass Betroffene einfach sagen, bitte sagt das nicht mehr.
Also Frau Marinic, würden Sie jetzt zu Herrn Wickert sagen, bitte sagen Sie das nicht mehr?
Frau Marinic, ich sage es völlig mit vollem Bewusstsein, dass es umstritten ist, damit man darüber redet. Also das ist von mir eine Aufforderung, darüber zu reden.
Ja, aber ich bin da ja nicht betroffen. Ich kann jetzt nur paraphrasieren, was Betroffene sagen. Und ich weiß, dass Sinti und Roma sich im Begriff Zigeuner abgewertet fühlen. Und für mich zählt diese Selbstpositionierung dann so, dass ich versuche, diesen Begriff zu vermeiden aus Respekt, weil mir gibt es ja nichts, diesen Begriff zu benennen. Und ich brauche auch meine Macht nicht verwenden, ihn trotzdem zu benennen, sondern das ist ein Moment, da kann ich apropos Demokratie und Diskurs einfach sagen, okay, sehe ich so, dass ich dir da im Moment entgegenkomme, weil ich dich nicht verletzen möchte.
Okay, danke für diesen Punkt. Wir machen jetzt noch einen kleinen Punkt zum Ende und gucken darauf, was die Ärzte mit der ehrwürdigen Institution Tagesthemen gemacht haben in diesem Jahr.
Hier ist das Ärzte Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Das Ärzte Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Ingo Zamperoni stand dann erstmal stumm daneben. Das war ein Auftritt der Band, um deutlich zu machen, wie es der Kultur gerade geht in diesen Pandemiezeiten, nämlich überhaupt nicht gut. Jetzt frage ich mal den ehemaligen Mr. Tagesthemen, Uli Wickert. Wären die bei Ihnen auch in die Sendung gekommen?
Ja, auf jeden Fall. Natürlich. Ich bin der Meinung, dass solche Elemente mit in die Tagesthemen gehören, weil das ist Teil des Tagesgeschehens. Und die Tagesthemen sollen ja nicht nur abbilden, was Politiker sagen, sondern sie sollen das Tagesgeschehen in der Gesellschaft abbilden. Und das, was da passiert ist, hat ja dazu geführt, dass mehr darüber diskutiert wird, wenn auch immer noch viel zu wenig, was mit der Kultur passiert. Wenn Sie sich mal angucken, die Konzertsäle sind leer. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Musiker nichts mehr verdienen. Viele Musiker, die davon leben, dass sie Konzerte geben. Und da ist meines Erachtens unsere Gesellschaft in diesem Jahr leider blind dahergegangen. Denn es gab eine ganze Reihe von vernünftigen Konzerten, Konzepten dafür, wie man trotzdem Konzerte geben könnte. Also der Dirigent Tom Hengelbrock, der ja lange Zeit der Dirigent des Elbphilharmonieorchesters gewesen ist, der hat ein Konzept ausgearbeitet, das dazu geführt hat, dass er gesagt hat, ich kann in Dortmund zu den Zeiten, als alles sehr kontrolliert war, dass ich in Dortmund auftrete mit dem Balthasar Neumann Chor, den er gegründet hat. Und der dortige Intendant hat gesagt, ja, müssen wir natürlich Genehmigung des Gesundheitsamts haben. Und da hat er ein sehr gutes Konzept, das er mit der Charité ausgearbeitet hatte, angeboten. Das Grundgesundheitsamt hat gesagt, ja, das ist in Ordnung. Daraufhin hat aber das Ordnungsamt gesagt, es ist nicht in Ordnung. Also hat der Dirigent Tom Hengelbrock beim Herrn Laschet angerufen, weil er den kennt. Und der Laschet hat gesagt, ich werde mal das Justizministerium damit befassen. Und dann hat jemand aus dem Justizministerium Herrn Hengelbrock angerufen und hat gesagt, passen Sie mal auf, das ist schon sehr schwierig, wenn das Ordnungsamt das nicht genehmigt. Also wir wollen das jetzt mal so machen, Sie kriegen das nicht schriftlich, aber wir dulden das. Also sagt er zu dem Intendanten in Dortmund, es wird geduldet. Daraufhin sagt der Intendant, dann übernehme ich nicht die Verantwortung. Und daraufhin hat Tom Hengelbrock, der Dirigent, gesagt, ich übernehme die Verantwortung. Und es fand statt, dieses Orchester konnte auftreten, der Chor konnte auftreten. Mhm. Das ist doch abenteuerlich, wenn man so sieht, es ist möglich, aber es wird verhindert.
Hat man das Kulturleben zu leichtfertig zum Opfer gemacht, dieser Pandemiebekämpfung, Frau Marinitsch? Wie sehen Sie das?
Ja, es ist wirklich kompliziert, glaube ich. Also ich meine, man hat ja auch alles andere geopfert, aber wir wollen ja eine Kulturnation sein und der Stellenwert der Kultur musste quasi herausgekämpft werden aus dem Freizeitbegriff. Also das hat für mich schon so gezeigt, dass einerseits wir in diesem Land leben, in dem Kultur einen hohen Stellenwert hat mit einem Theaterapparat, der von der UNESCO als Weltkulturerbe bezeichnet wird. Also natürlich etwas, worauf wir großen Wert legen. und wo dann plötzlich in dieser Krise deutlich wird, aber für ganz so lebensnotwendig halten wir es nicht. Und jetzt kam ja zum Glück eine Studie endlich raus, rund um Konzerte von Tim Bezko, dass wenn man AHA-Regeln einhält und diese 1,5 Meter Abstand hält, dass da tatsächlich kaum Infektionen stattfinden. Und ich glaube, es gab ja auch ein klassisches Musikfestival in Salzburg. Ne? War das nicht so, dass genau. Die auch, glaube ich, einen einzigen Fall während der ganzen Konzertreihe hatten, der dann isoliert werden musste. Und das ganze Festival vollzog sich ohne auch nur eine Infektion. Also ja, ich finde schon, dass die Kultur ist ein bisschen wie mit der Bildung. Wir haben monatelang die Schulen zugemacht und während Dänemark die Kinder in Parks unterrichtet hat oder in den geschlossenen Museen. Wir haben hier Werte wie Bildung und Kultur und die brauchen wir eigentlich, um in der Demokratie gut zusammenzuleben und die opfern wir sehr, sehr schnell. Wir haben überhaupt keinen Spiegel im Moment kulturell, wer wir sind und was mit uns passiert, weil Livestream-mäßig, das zeigt sich ja auch, ist das nicht zu leisten, was die Kultur leistet. Und ich glaube, dass wir das aber alle bräuchten, um einigermaßen geistig gesund nach dieser Pandemie rauszukommen. Und ich verstehe nicht, warum man quasi Socken gucken kann im H&M oder im Kaufhof, aber ich kann nicht hier in die Kunsthalle und mir einen Anselm Kiefer anschauen. Die Prioritäten lassen einem schon das Gefühl geben, dass die Kultur am schnellsten geopfert werden kann, weil das braucht man ja nicht wirklich. Ihr könnt ja auch noch Bücher lesen und Bildbände und die gelebte Kultur. Deswegen fand ich so toll, als Herr Wickert gerade auch sagte, das sind Nachrichten über das Tagesgeschehen und das Tagesgeschehen ist eben nicht nur die Politik. Also, dass wir auch wieder als Teil der Öffentlichkeit den Stellenwert der Kultur in den Mittelpunkt bringen, wo er echt viel zu lange außen vor ist. Es ist doch viel zu viel Nische und viel zu wenig von dieser wertvollen Kultur, die wir in den Mainstream-Formaten überhaupt haben. Also ich würde mir wünschen, die würden zumindest bei der ARD und ZDF jetzt jeden Abend zu einer guten Sendezeit hochwertige Kultur anbieten als Ersatz, damit man sehen kann, das hat einen hohen Stellenwert in dieser Nation und die Künstlerinnen und Künstler kriegen jetzt mehr Publikum denn je, damit es nach der Pandemie wieder super weitergeht. Stattdessen gibt es da einfach nur diese Rettungskonzepte und das frustriert schon, ja, es frustriert.
Geld allein ist es nicht. Finde ich interessant, diesen Vorschlag auch mit dem Fernsehen. Ich meine mich zu erinnern, mal gelesen zu haben, dass früher im Fernsehen, als es noch nicht so viele Kanäle gab, sondern eigentlich nur ein oder zwei, dass da auch mal abends Gedichte vorgelesen wurden, Uli Wickert.
Ja, zum Beispiel.
Ja, aber wissen Sie, Herr Frenzel, auch bei den Tagesthemen haben wir mal Gedichte vorgelesen. Es gab da so ein paar Redakteure, die kannten so auch meine, sagen wir mal, meine Identität und am Herbstanfang fing einer an, in der Planungskonferenz zu sagen, Herr, es ist Zeit. Oh, habe ich gesagt. Wisst ihr was? Mit diesem Gedicht hören wir heute unsere Sendung auf. Und dann rufen wir den Brandauer an, weil ich den Brandauer letztens getroffen hatte und der sagt, er mag die Tagesthemen. Und tatsächlich, wir haben den Brandauer an seinen See in Österreich, ein Team geschickt von Wien heraus. Er hat sich unter einen wunderbaren Baum gesetzt, hat dieses Gedicht vorgelesen, Herr, es ist Zeit. Und wir haben die Sendung damit beendet. Und natürlich gab es in der ARD eine heftige Diskussion darüber, dass eine Sendung damit enden kann, aber wir haben es halt einfach gemacht, wenn man es machen muss, weil das eben zum Leben gehört. Und nochmal dasselbe Gedicht, als Schröder 98 zum Kanzler gewählt worden war, aber noch nicht Kanzler war, fuhr er nach Paris zum Amtsantritt. Und da ging er dann, weil jemand ihn mitgenommen hatte, zu dem Atelier von Rodin. Und Rodin war befreundet gewesen mit Rilke. Und dann sagte jemand, also war auch Herbstanfang wieder, kennen Sie das Gedicht? Und dann hat er angefangen, ja, es ist Zeit. Und er hat das ganze Gedicht gelesen. Ich habe davon gelesen, da habe ich unsere Korrespondentin angerufen. Habt ihr das gedreht? Und dann sagt sie, ja, das haben wir gedreht. Da habe ich gesagt, gut, dann fängst du dein Stück über den Schröder besucht, du fängst dein Stück an mit dem zweiten Vers. Und ich habe angefangen, guten Abend, meine Damen und Herren, heute ist Herbstanfang, habe den ersten Vers vorgelesen und habe gesagt, und wer kann den zweiten? Und dann Schnitt Schröder.
Ja, das ist doch eine schöne Idee. Jetzt haben wir für Karim Joska und Ingo Zamperoni vielleicht ein paar Ideen hier mitgeliefert. Ich weiß nicht, ob Sie jetzt gerade zum Abschluss unserer Runde hier ein Gedicht parat haben. Wenn nicht, hätte ich noch eine Frage. Aber wenn Sie sowieso eins gerade im Sinn haben.
Nein.
Dann habe ich eine letzte Frage für Sie, auch bevor dieses Jahr endet. Worauf oder auf wen können Sie denn im Jahr 2021 gut verzichten?
Ich möchte auf gar nichts verzichten. Ich möchte nichts auf was. Also ich habe es mir angewohnt, wenn jemand sagt, hast du auch einen Wunsch zum Jahresende? Sage ich, ja, ich werde nicht rauchen. Und dann sagen die meisten Leute, schaffst du das? Sage ich, habe noch nie geraucht.
Frau Marinitsch?
Ich bin jetzt doch tatsächlich auf der Suche nach einem Gedicht. Wenn ich das jetzt finde, das wäre nämlich ganz schön, das passt auch gut zu Corona. Auf der anderen Seite des Mondes. Sind Sie noch da?
Ja,
wir sind alle da.
Wir sind noch da.
Sie ganz sind gespannt.
Genau.
Hilde Domin. So. Also Herr Frenzel, wenn Sie bereit wären für das Abenteuer, dann
wir sind bereit.
Also, auf der anderen Seite des Mondes. Auf der anderen Seite des Mondes gehen, in goldene Kleider gehüllt, deine wirklichen Tage. Sie wohnen, wie sonst du, in Helle, verscheucht von hier, weggescheucht. Wandeln sie dort, du weißt, es sind deine. Du aber empfängst morgen nach morgen ihre Stellvertreter, fremder als jedes fremde Land. Du weißt, die deinen wandeln in Helle, sie ziehen Tag um Tag neben dir her, nur auf der anderen Seite des Mondes. Das war's.
Sehr schön.
Wunderbar.
Vielen Dank. Jagoda Marinitsch, vielen Dank dafür. Vielen Dank für Ihre Zeit, für diesen Blick zurück auf das Jahr 2020. Und Ulrich Wickert, vielen Dank auch an Sie für Ihre Zeit.
Gerne, Herr Frenzel, hat mir Spaß gemacht.
Ich wünsche Ihnen einen schönen
Tag. Hat mir auch Spaß gemacht. Danke an beide.
Danke.
Tschüss, Herr Wickert.
Tschüss, Frau Marinitsch.